Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt immer noch besten Daniel Radcliffe Podcast. Wir gucken alle Filme von Daniel Jacob Radcliffe in chronologischer Reihenfolge. Und wir haben heute was ganz Besonderes, denn so wie der Rest von Deutschland befinden wir uns auch in der Corona-Quarantäne. Und
sind wir in Quarantäne, auch wenn wir nicht krank sind?
Das
oder
ist
man dann nur, ist man dann nur sozusagen in Isolation?
Isolation ist wahrscheinlich die bessere Formulierung. Wir sind von den Ausgangsbeschränkungen betroffen.
Sagen wir so. Also mein Lebensstil ist eigentlich genau derselbe wie vorher.
Möchtest du das vertiefen? Du bleibst immer zu Hause, gehst nicht raus, sprichst mit niemandem, außer wenn du den Podcast machst.
Ja, eigentlich, das ist eigentlich wirklich so. Also ich lebe für den Podcast, größtenteils, ja.
Also wir wecken dich.
Für dich ja ein besonderer,
einmal im Monat auf.
Deswegen ist das ja für dich dann ein besonderer Einschnitt, weil du dann jetzt ja tatsächlich auch nicht mal mehr den Kontakt zu uns hast. Denn dann zum ersten Mal sitzen wir jetzt hier nicht an einem Tisch, sondern sind übers Internet miteinander verbunden.
Das ist echt komisch, Leute. Also wirklich, ihr müsst euch das vorstellen. Wir sitzen sonst immer zusammen in einer Runde am Tisch. Ja. Jeder hat so sein Mikrofon und wir schauen uns dann an, können uns böse Blicke zuwerfen.
Wir können uns tief in die Augen schauen.
Eiko macht obszöne Gesten, meistens während man irgendwas sagt.
Ja, genau. Man versucht den anderen halt zum Lachen zu bringen.
Wenn jemand störende Geräusche macht, dann kann man denjenigen böse angucken. Jetzt wissen wir teilweise dann noch nicht mal, woher die störenden Geräusche kommen.
Genau. Ja, oder merken sie erst im Nachhinein. Also ich bin etwas nervös. Ich hoffe, es klappt heute alles mit dem Ton. Ansonsten entschuldigen wir uns schon mal von vornherein, wenn jetzt man nachher irgendwie nur so ein Zischen hört für 90 Minuten oder so. Wir laden das natürlich trotzdem hoch, aber...
Ja.
Also ich vermisse euch auch, Leute. Ich vermisse euch.
Ich vermisse euch menschlichen auch, Kontakt.
Ich glaube, der Ton wird ziemlich gut sein.
I miss your touch.
Ja, jetzt kann man sich ja denken, was sonst so abgeht, wenn wir diesen Podcast aufnehmen.
Aber es wäre eigentlich mal interessant rauszufinden, ob es Leute gibt, die in kompletter Isolation leben, nicht rausgehen, keinen Kontakt zu Menschen haben, aus Rebellion. Und jetzt feststellen, ach du Scheiße, auf einmal machen es alle so. Auf einmal machen alle meine Rebellion. Oder leben so wie meine Rebellion. Ob die das stört, würde mich interessieren. Aber wie geht's euch denn? Habt ihr schon Lagerkoller? Seid ihr schon verrückt geworden? Oder wie sieht's aus?
Ich habe es tatsächlich eben ziemlich ernst gemeint. Also ich vermisse es, rauszugehen und mit Leuten zu sprechen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich.
Ja, also ich war gestern im Wald spazieren, also keine Sorge, da sind nicht so viele Leute, da kann man sich nicht so wirklich anstecken oder so. Aber ein paar Leute waren doch da und es war immer total witzig, wie man sich ausgewichen ist. Also der Waldweg ist jetzt auch nicht so breit, aber ohne viele Worte auszuwechseln, ist dann immer der einem entgegenkommende Part hat die Seite gewechselt und man hat irgendwie so nach unten geguckt und das war schon ein bisschen verrückt. Kennt ihr diese Handy-App-Spiele, wo man irgendwie so drei Bahnen hat und man fährt auf einer der Bahnen und auf einer kommt dann immer so ein Hindernis oder auf zweien und man muss dann den Hindernissen so ausweichen? Das kann man, finde ich, super nachbauen jetzt mit Menschen. Einfach Menschen, denen man ausweichen muss, weil man so Sorge hat, denen irgendwie sich näher als einen Meter zu nähern.
Das fand ich aber irgendwie auch ganz süß, wie das alle so machen. Also ich finde es tatsächlich ganz schön.
Ist schon witzig.
Jetzt hier so ein bisschen Solidarität irgendwie zu erleben.
Ich hätte gern Drohnenaufnahmen davon, nur wie sich Leute ausweichen, den ganzen lieben langen Tag.
Ansonsten, also ich muss sagen, mich trifft das nicht so sehr. Ich wohne halt in der 10er-WG. Davon sind jetzt aber zwei Menschen nicht da, wir sind zu acht. Und naja, gut, wir haben halt immer, selbst wenn keiner von uns rausgeht, haben wir halt genug zu tun. Das ist schon ganz gut.
Ja, schön. Man muss auch sagen, auf unseren Podcast hat die Corona-Krise jetzt, ich meine, das ist jetzt die kleinste Sorge global gesehen, aber doch schon ziemlichen Einfluss gehabt, dadurch, dass wir diese Folge über My Boy Jack die wir, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, seit 2 Monaten quasi versuchen aufzunehmen, schon wieder nach hinten verschoben hat. Das ist die Folge, die sich am meisten nach hinten verschoben hat. Und wir sind jetzt ja noch nicht mal sicher, ob's. Wir hatten ja großspurig in der Extras-Folge angekündigt, dass es noch diesen Monat kommt. Und dann kam Corona. Ja. Und davor war es verschoben worden, weil du in den Amazonas abgedüst bist. Übrigens, herzlich willkommen zurück. Schön, dass es dich noch gibt.
Ja. Oh, danke.
Und ja. jetzt haben wir endlich, also nur um das
wir
mal.
Wir wollten ja auch aufnehmen, aber da ist mein Handy, hat leider versagt. Es war zu feucht da. Ist einfach ausgegangen, nicht mehr angegangen.
Nur um das mal in Perspektive zu rücken. In der Zeit, die vergangen ist, seit ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, bis wir jetzt uns hingesetzt haben, um es aufzunehmen, bin ich umgezogen. Wir hatten die Regierungskrise in Thüringen und jetzt die gesamte Welt ist in Quarantäne gegangen, weil wir eine Gesundheitskrise unvorstellbarer Ausmaße momentan durchleben. Und jetzt kommen wir endlich dazu, über diesen Film zu sprechen. Ich musste ihn mir zwischendurch noch ein zweites Mal angucken, weil es einfach schon so lange her war. Weil ich habe, glaube ich, Ende Januar zum ersten Mal diesen Film gesehen. Und was haben wir jetzt? Ende März. Jetzt nehmen wir es endlich auf.
Ich muss auch sagen, ich habe kurz darüber nachgedacht, heute den einfach nochmal zu gucken, weil, dass wir den geschaut haben, ist ja jetzt auch schon 1,5 Wochen her, 2 Wochen her.
2 Wochen quasi, bevor es richtig akut wurde mit den ganzen Ausgangssperren und bevor man quasi realisiert hat, wie ernst die Lage tatsächlich momentan ist.
Ja, das ist eigentlich auch süß, wenn man sich unsere Nachrichtenwechsel jetzt so in Retrospektive durchliest, wie wir dann uns immer so gegenseitig fragen, ja, Mensch, kann man sich denn treffen? Wäre es okay oder was meint ihr und so weiter? Ja, bei uns hatte sich das dann erledigt, als rauskam, dass ich Kontakt hatte mit einer Corona-infizierten Person und dann danach Kontakt hatte mit Henny und Epi. Das heißt also, wir mussten alle drei da auch erstmal ein bisschen aufpassen. Aber zum Glück, wir sind das geringste Problem. Uns wird's nicht treffen. Wir würden uns dann einfach komplett zurückziehen, wenn wir erkranken würden. Aber uns hat's auch nicht getroffen, zum Glück. Wir hoffen.
Ja, also wir haben echt Glück im Unglück gehabt. Das hat einen so ein bisschen auch wieder vor Augen geführt, wie naiv man doch war, wie locker man das genommen hat und wo man sich jetzt im Nachhinein denkt, warum haben wir das gemacht? Und es hat mich auch tatsächlich dazu gebracht, wirklich vorsichtiger zu sein im Alltag.
Ja, da musste man halt auch erstmal lernen, ne? Es hat ein bisschen gedauert.
Ja, aber wir hoffen, euch an den Radio- und Spotify-Geräten geht es gut. Und wenn es euch erwischt hat, dann hoffentlich nicht allzu hart. Hoffentlich habt ihr keine Leute aus eure Lieben angesteckt oder
jetzt
ähnliches.
Haben wir das erste. Ja. Ja. Nur um das nochmal klarzustellen, also wo wir uns getroffen haben, wir haben uns privat einmal getroffen. Wir sind jetzt nicht diese rücksichtslosen jungen Leute, die noch feiern gegangen sind.
Es war immer noch ziemlich harmlos und es wäre auch immer noch okay, das zu machen.
Ja, und wir haben uns auch nicht abgedeckt.
Ja, und wir waren halt nicht informiert, dass es diesen Kontakt gab, aber es hat einem halt gezeigt, wie schnell man in so eine Situation kommen kann und wir haben echt Glück gehabt und sind froh, dass alles gut gegangen ist.
Bis jetzt. Oh, haben wir eigentlich am Anfang gesagt, dass wir der beste Daniel Radcliffe Podcast bis jetzt sind?
Ja, haben wir.
Eigentlich.
Das ist die ewige Anmoderation, die wir jetzt jedes Mal machen werden, bis es einen besseren Podcast gibt.
Wenn wir das dann einfach zugeben, wenn es einen besseren
gibt. Habt ihr das denn schon mal nachgeguckt eigentlich?
Ja, gestartet haben. Es gibt 1000 Harry Potter Podcasts, es gibt nur.
Ja, aber wir müssen es ja regelmäßig überprüfen eigentlich.
Ja, gut, ich habe es jetzt seit dem Start nicht überprüft.
Ich mache kurz die Recherche. Podcast.
Ja.
Und ansonsten lasst uns endlich zu diesem Film kommen, den wir seit 2 Monaten vor uns herschieben.
Ich habe ein bisschen heisere Stimme, aber es muss jetzt halt einfach gehen.
Genau. Wenn du jetzt gleich on-air krepierst, wir nehmen das jetzt auf.
Es läuft jetzt so durch. Ja, ich möchte, dass
es so durchläuft. Es muss einfach, egal, was jetzt noch passiert. Und momentan bei der aktuellen Nachrichtenlage, alles könnte jetzt passieren während dieser 90 Minuten, die wir hoffentlich über diesen Film nur sprechen. Ganz genau. Ich bin optimistisch heute.
Also ich finde keinen Podcast über Daniel Radcliffe. Ich glaube, wir sind die Einzigen. Es ist aber auch alarmierend, dass ich unseren nicht finde, wenn ich eingebe Podcast Daniel Radcliffe. Da müssen wir noch mal ein bisschen an unserem Marketing arbeiten.
Okay, wie kann das sein? Aber gut.
Ja.
meine, wir haben beides in unserem Titel.
Aber wir werden die Folgen ja bald auch bei YouTube hochladen, dann, ich glaube, spätestens dann kommt das auch als Ergebnis.
Ja. Auf jeden Fall, zur Orientierung. Wir hatten ja letztes Mal die kleine Notepisode mit Extras eingeschoben, was ja einer von Dans TV-Auftritten war. Aber in seiner Karriere, wir machen jetzt wieder einen Time-Jump nach vorne, Eiko-Time-Jump-Sound. Du ja, hast es letztes Mal nicht eingebaut, du machst das jetzt einfach live. Immer wenn ich das sage. Sehr gut.
Eppis war besser, ich gebe es zu.
Wir befinden uns mittlerweile am Ende des Jahres 2007 in Dans Karriere. Anfang des Jahres, beziehungsweise im Sommer, ist Harry Potter und der Orden des Phönix rausgekommen. Im September kam December Boys und jetzt am 11. November läuft der TV-Film My Boy Jack. Es ist tatsächlich, das ist quasi schon der erste Punkt, der einen raushält. Es ist ein TV-Film, was schon mal total komisch ist, dafür, dass Daniel Radcliffe zu diesem Zeitpunkt der größte Kinderstar der Filmgeschichte tatsächlich ist, der erfolgreichste und am besten verdienendste. Und der Film, den er macht, ist eine TV-Produktion für ITV.
Was ist ITV?
ITV ist ein britischer Sender. Das ist jetzt, okay. Hätte man sich jetzt nicht denken können.
Also, ich würde sagen, ITV ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit ProSieben, aber ein bisschen seriöser. Also auf jeden Fall einen Sender, der ein Image hat, so ein bisschen mehr spaßig als die BBC, kann aber trotzdem so Sachen raushauen, wie einfach mal hier diesen Film, der ja im Grunde ein Kriegsfilm ist.
Ja, aber trotzdem, obwohl es ein TV-Film ist, erstmal, wir werden später nochmal im Detail drüber reden, aber erstmal wieder auch eine interessante Wahlkarriere mäßig für Daniel. Es geht um... Oh, hat irgendjemand rausgeguckt, wie man den Vornamen von Kipling ausspricht? Rudyard?
Rudyard.
Rudyard oder Rudyard?
Rudyard.
Rudyard. Kipling, den Autor des Dschungelbuchs und der andere wichtige Roman, den man natürlich nennen muss, ist Kim. Und es geht um den Ersten Weltkrieg und wie Kipling seinen Sohn dahin entsendet und das, wie man es sich beim Ersten Weltkrieg-Film denken kann, nicht unbedingt mit einem Happy End endet. Wir werden sicherlich gleich noch viel über Kipling zu sagen haben. Bei der Einordnung kann man auch noch sagen, das hier ist jetzt der erste Film, den Daniel überhaupt macht, der keine Buchverfilmung ist, sondern es ist eine Theaterverfilmung. Basierend auf einem Stück von David Haig, dem Hauptdarsteller des Films.
Und der hat das geschrieben, oder was?
Der hat das geschrieben, ja. Er hat quasi sich die Rolle da auch auf den Leib geschrieben, kann man so sagen. Er ist Schauspieler und Playwright.
Ich meine, er sieht exakt aus wie Rudyard Kipling.
Vielleicht ist er so auf die Idee gekommen, er ist einfach mal in den Spiegel geguckt und gedacht, ich könnte was über Kipling schreiben. Und es ist ganz interessant, dass er sich das so auf den Leib geschrieben hat. Ich denke mittlerweile, dass Daniel so viele Literatur und jetzt halt eine Theaterverfilmung macht, also dass es immer irgendwie was Intellektuelles oder was Verfilmtes oder es ist kein Zufall, wenn man bedenkt, dass sein Vater Literaturagent ist.
Ach so. Meinst du?
Ich habe mittlerweile wirklich stark die Vermutung, weil hiernach auch wieder nur Literaturverfilmungen bis 2013. Der erste Film, der keine Literaturverfilmung ist von seinen Filmen oder Theaterverfilmung, ist tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht sehr irre, Kill Your Darlings, was auch wieder ein Biopic über eine wichtige literarische Figur ist. Und ich stelle mir mittlerweile so den Radcliffe-Haushalt sehr, sehr literarisch, sehr, sehr gehoben vor. Und ich hatte auch tatsächlich mal ein Interview zu Harry Potter 1, glaube ich, mit Daniel gesehen, wo er dann gefragt wurde, was ist sein Lieblingsfilm? Und seine Antwort war Die 12 Geschworenen.
Oh, was für eine Strebeantwort.
Und ich habe tatsächlich gedacht, ich würde mir wünschen, ich hätte mit 12 so einen guten Geschmack gehabt. Ja. Bei mir wäre es wahrscheinlich Batman oder sowas gewesen.
Bei mir Zurück in die Zukunft auf jeden Fall.
Ja, oder sowas.
König der Löwen.
Ja, also was kindgerechteres als die 12 Geschworenen. Ja, aber es ist wirklich, ich wüsste auch keinen anderen Schauspieler, der tatsächlich über so lange Zeit so literarisch in seiner Projektauswahl vorgegangen ist, wenn wir es mal so formulieren wollen. Fängt euch da einer ein? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ryan Reynolds macht nur schlechte Filme. Ich weiß nicht, ob das...
Es ist jetzt ein völlig anderes... Es gibt zur Einordnung hier tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Der Film hat positive Rezensionen auf Rotten Tomatoes. Es sind aber tatsächlich auch nur 14. Bei December Boys sind es ein paar mehr. Da ist es aber auch deutlich schlechter. Und man kann über die Macher, also über David Haig, werden wir im Laufe noch zu sprechen kommen, wenn wir auf das Stück an sich zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, auch, dass es so eine Theatervorlage ist, erklärt, glaube ich, auch viel, wie wir da auseinandergehen. Man könnte jetzt gerade, also wir sollten vielleicht kurz noch was zu Brian Kirk, dem Regisseur, sagen. Denn der hat eine sehr interessante Filmografie. Ihr habt wahrscheinlich beide noch nicht da reingeguckt.
Nee.
Er ist tatsächlich hauptsächlich ein TV-Regisseur. Da passt dieser TV-Film absolut rein. Aber er ist ein TV-Regisseur mit einer IMDb-Liste, die sich so liest wie quasi ein Who's Who der letzten 10 Jahre Prestige-Fernsehen. Also er hat quasi bei fast jeder bekannten HBO- oder Showtime-Serie ein paar Folgen gemacht. Er hat bei den Tudors mitgemacht. Er hat bei Game of Thrones in der ersten Staffel 3 Folgen gemacht. Er hat Dexter gemacht. Er hat Luther gemacht. Boardwalk Empire. Er hat auch eine Charles Dickens-Verfilmung gemacht. Auch Great Expectations. Der dritte Regisseur, mit dem Daniel Radcliffe zusammenarbeitet, der Great Expectations verfilmt hat. Ich glaube nicht mehr an einen Zufall. Er hat Penny Dreadful gemacht und er hat dieses Jahr, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es in Zeiten von Corona jetzt noch rausgekommen ist, ich glaube, es war kurz davor, sein großer Kinofilm, die quasi das Große, wo seine ganze Filmografie drauf hinzuläuft, ich weiß nicht, inwiefern ihr es mitgekriegt habt, der Film 21 Bridges.
Habe jetzt nichts von mir gekriegt.
Ich auch nicht. Nie den Trailer gesehen. Das ist der erste Film, den die Russo-Brüder quasi nach Avengers Endgame produziert haben. Und es ist ein Thriller mit Chadwick Boseman, also mit Black Panther in der Hauptrolle. Es geht quasi darum, dass ein Cop-Killer in, ich glaube, wahrscheinlich ist es New York, beim Thriller ist es immer New York. New York. Quasi auf der Flucht gerade ist und Chadwick Boseman muss ihn fangen und dafür müssen 21 Brücken quasi abgeriegelt werden. War ziemlich groß angekündigt und ne, auch eine große Rolle für Chadwick Boseman, der jetzt ja quasi seinen Durchbruch hat mit Black Panther. Die Russos drin, recht große Produktion, die aber, ich weiß tatsächlich gar nicht, ich glaube, er ist schon rausgekommen und ist tatsächlich leider einfach untergegangen, was mir jetzt auch so ein bisschen leid tut. Wenn das der Film war, auf den alles für Brian hinlief. Ihr habt beide nicht von dem Film
gehört. Lief das auf diesen Film hin? Also,
ja, ich meine, wenn du quasi jahrelang Prestige-Fernsehen machst und dann machst du einen großen Kinofilm, der von den Regisseuren von einem der größten, erfolgreichsten Filme dieses oder des letzten Jahrzehnts produziert wirst und du die Regie führen darfst, das ist ein großer Moment für dich.
Was aber auffällt, wenn man sich seine Filmografie anschaut, dann sind zum Beispiel bei Luther, bei Boardwalk Empire, Game of Thrones, Luck und Hudson sind es immer ganz frühe Episoden. In der
immer Regel die erste Staffel, ja.
Erste Staffel oder auch wirklich Luther ist erste, zweite, Hudson, erste, zweite und bei Game of Thrones dritte, vierte, fünfte. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Folge Cripples, Bastards and Broken Things. Das ist die, wo...
ich meine, es sind Folge 4 bis 6, kann das sein?
Drei bis fünf, ja. Und es sind halt immer die Anfänge von den Serien. Und ich meine, Game of Thrones hat mich in der ersten Staffel nicht so mitgenommen. Wobei, da muss man vielleicht sagen, vielleicht ist da noch viel Handwerk neben dem CGI möglich oder viel Platz dafür gewesen.
Mhm. Also ich muss sagen, nachdem ich.
Ich will ihn einfach nur schlecht machen.
Du willst ihn schlecht. Also für mich hat tatsächlich diese Filmografie, gerade der Credit für Game of Thrones, quasi gesagt, ah, okay, das macht Sinn. Das ist jemand, der viel Dialoglastiges macht, der viel so mit ruhigen Momenten arbeitet. Das kristallisiert sich da schon so als Stil raus. Und ich finde so, dass es halt immer die ersten Episoden sind, ist auch so ein Vertrauensbeweis der Sender an sich, wenn du halt jemanden holst, um deine neue, es sind ja auch alles sehr teure Produktionen. Das ist ja jetzt nicht einfach irgendwelche billig produzierten Serien, sondern das sind alles sehr prestigeprächtige Projekte. Und die Brian Kirk da der Mann ist, um deine Serie zum Laufen zu bringen für deine ersten Folgen und du ihn dir immer wiederholst,
das stimmt.
Zeigt wohl, dass die Leute gerne mit ihm gearbeitet haben.
Wird so einen Ruf dann gehabt haben, ne? Murphy's Law waren auch die ersten zwei Episoden.
Es ist echt witzig, ne? Also das habe ich auch so tatsächlich noch nie in der Filmografie gesehen, dass jemand immer nur die ersten macht und dann auch später nicht zurückkommt. Ja.
Das finde ich auch recht interessant, dass er nicht zurückgeholt wird irgendwie. Würde man echt gerne wissen, woran das liegt.
Aber er wird halt immer wieder geholt. Also es sind ja auch die gleichen Sender. Es ist ja HBO, Showtime. Immer wieder holen sie sich Brian zurück.
Interessant. Ja. Gut, bei Jack ist auch wirklich ein krasser Fokus auf den Dialogen. Ja. Ich wusste ja, als wir den gesehen haben, nicht, dass es eine Theaterverfilmung ist. Es macht sehr viel Sinn.
Ja, ne? Lass uns einfach mal mit dem Film anfangen. Wir haben tatsächlich bei diesem Film nur eine englische Wikipedia. Deswegen gehen wir, glaube ich, einfach mal von Anfang durch. Also am Anfang lernt man die beiden Hauptfiguren des Films kennen. Rudyard Kipling und John Kipling, seinen Sohn. Kipling Senior ist auf dem Weg zu König Georg dem Fünften, richtig? Ja. Ist das der Fünfte? Ja, richtiger König. Mit einem Automobil rast er hin. Daniel Radcliffe als sein Sohn wartet quasi gerade darauf, gemustert zu werden für die Navy. Und sitzt da nervös in der Reihe und der Film schneidet direkt schon hin und her. Und da ist mir gleich das erste Positive an diesem Film aufgefallen. Ich finde, dafür, dass es ein TV-Film ist, was natürlich mit einem geringeren Budget einhergeht, sieht es ziemlich gut aus und nutzt die Kamera und die Farben auch, finde ich, effektiv, um eine Story zu erzählen. Also direkt in den ersten 2-3 Minuten hat man hier zwei total unterschiedliche Farbpaletten, wo uns da die beiden Kiplings vorgestellt werden, was auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen beiden unterstreicht. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also bevor wir, glaube ich, wir könnten vielleicht gerade von Anfang an noch einmal sagen, also ich bin derjenige, der den Film am besten fand und euch beide muss ich heute so ein bisschen überzeugen, habe ich den Eindruck.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob du das schaffen wirst. Für mich hatte der Film auf jeden Fall irgendwie ein paar gute Seiten. Es hat mich, wie wir immer so schön sagen, nicht gestört, ihn zu gucken. Aber ich war weit davon weg, irgendwie begeistert zu sein. Aber was man, glaube ich, an der Stelle auch schon mal sagen kann, ist, der gesamte Film ist bei YouTube online. Also heute handelt es sich nicht um einen Film, den ihr nicht mitgucken könnt, so wie December Boys oder ähnliches, wo man die DVD bestellen müsste. Wobei wir sie, wie gesagt, auch gerne verleihen. Aber der Film ist komplett bei YouTube.
Und dass es komplett auf YouTube ist, ist, glaube ich, tatsächlich ein Zeichen dafür, dass es dem Verleih nicht so sehr am Herzen liegt. Weil Filme, die du komplett auf YouTube findest, sind meistens vergessene Filme, die du die keinen mehr kümmern. Was, glaube ich, auch wirklich damit zu tun hat, dass dieser Film ein Fernsehfilm ist. Und Fernsehfilme sind ja tragischerweise schon irgendwie so Wegwerfprodukte. Die werden einmal gezeigt und die wenigsten Fernsehfilme haben irgendeine Form von Langlebigkeit.
Das stimmt.
Das stimmt. Also hättet ihr euch den Film gut als Kinofilm vorstellen können?
Ich muss sagen, ich bin ja mit dem Wissen daran gegangen, dass es ein Fernsehfilm ist. Und alles, was ich jetzt über filmtechnisch und die Palette an sich sage, sage ich natürlich mit dem Hintergedanken, dass quasi die begrenzteren Ressourcen, die dir da zur Verfügung stehen, dass die hier sehr effektiv genutzt wurden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es anders bewertet hätte, wenn es ein Kinofilm wäre. Dann wäre ich vielleicht tatsächlich kritischer mit den Bildern gewesen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, mir geht's ähnlich. Also ich glaube, die ganzen Sachen, die ich positiv am Film bewerte, sind auch Sachen, wo ich immer sagen würde, für einen TV-Film. Bei den meisten Sachen. Also wenn man das in Relation setzt zu einem richtigen Kinofilm, dann
Wobei ich sagen würde, wenn man Film an sich ist ja nicht nur quasi das die Produktionsmittel, die du auf dem Screen siehst, sondern ja auch zum Teil die Qualität. Und ich würde zum Beispiel sagen, das hier wäre so ein Film, den man sich von der Thematik her auch als so einen typischen Oscar-Film vorstellen kann. Ne?
Ja, genau.
Die große Kipling-Lebensgeschichte. Ja, und ich würde sagen, dieser Film, ihr seid ja beide sicherlich vertraut mit dem Begriff Oscar-Bait.
Ja,
ihr kennt mich lang genug, um das zu wissen. Filme, die quasi Oscar-Bait bezeichnet Filme, die vor allem gemacht wurden, um Oscars zu bekommen. Das sind meistens Filme, die irgendwie eine historische Geschichte erzählen. Meist in einer vereinfachten Weise und sehr positiv. Die halt großen Anklang finden, aber letzten Endes, und das ist auch so die Kritik daran, die Leute, die in der Produktion involviert waren, das hauptsächlich gemacht haben, um diese Statue mit nach Hause zu nehmen und nicht unbedingt, weil sie eine Geschichte zu erzählen hatten oder irgendwie sich eine Thematik wirklich ansprechen wollten, sondern da ist es eher, was können wir verfilmen, was wirkt prestigeträchtig und
ja, und dann ja auch vielleicht noch so in einer bestimmten Zeit rauskommen, ne? Passend zur Oscar-Saison genau. Sozusagen, ja.
Meistens November bis Januar irgendwie. Also ich meine, das perfekte Beispiel, was auch so der Gegenpol zu diesem Film wäre sowas wie The King's Speech. Oder Green Book. Oder aus den letzten Jahren Bohemian Rhapsody. All solche Filme. Und ich würde sagen, in diesem Subgenre macht dieser Film vieles besser als einige dieser Oscar-Filme, weil ich bei diesem Film mehr das Gefühl habe, dass tatsächlich eine Message dahinter steht und mehr Überlegung als so diese, jetzt noch eine Kategorie, die wir aufmachen, so ein Wikipedia-Film, so ein Film, der quasi nur wie so ein abgefilmter Wikipedia-Eintrag ist, wo du quasi alles im Leben einer berühmten Person siehst. Also die Oscar-Version dieses Films wäre quasi nicht nur dieser eine Moment im Leben von Kipling, sondern wir würden sehen, wie er als Kind geboren wird, wie er einen Moment hat, wo er irgendwie sagen, wo ihm ein Lehrer sagt, du wirst nie schreiben können und er sagt, doch, ich möchte schreiben. Und es würde bis zu seinem Tod gehen und dann am Ende würde ein Fließtext laufen, so wie Rudyard Kipling starb 4 Tage später. Seine Bücher werden heute noch millionenfach gelesen. Und du würdest nach Hause gehen und wärst auch nicht viel schlauer. Ja.
Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn ich hier so durch den Film gerade scrolle, das mache ich nämlich gerade nebenbei. Also ich sehe.
Durch Oscars?
Nein, durch My Boy Jack. Das mache ich nämlich gerade hier nebenbei. Dann sehe ich viele Bilder, wo ich irgendwie den Aufbau toll finde oder das Licht schön finde oder die Farben. Ich finde, die Kriegsszenen gegen Ende sind schön ausgeleuchtet, sehen sehr überzeugend aus. Aber trotzdem sieht man viele Sachen, wo man denkt, Fernsehen. Es soll jetzt gar nicht böse klingen, aber Fernsehfilme sind so im Allgemeinen, würde ich sagen, irgendwie weitwinkliger gefilmt als Kinofilme. Mhm. Der Kontrast ist nicht so hoch, die Tiefenschärfe ist nicht so hoch, also wie unscharf der Hintergrund ist und so weiter. Alles ist ein bisschen mehr starr gefilmt als bei Kinofilmen. Ich will jetzt gar nicht komplett verallgemeinern, aber ich finde bei diesem Film merkt man das sehr. Daran merkt man das. Das kann natürlich aber auch eben einfach, wie du schon meintest, auch an dem am fehlenden Budget liegen, dass sie da in manchen Punkten halt Abstriche machen mussten.
Also ich würde sagen, das, was sie halt clever machen, wie sie halt mit Farben und mit Kamerabewegung und alles spielen, das spricht halt dafür, dass sie halt wissen, was sie tun. Wenn die, was weiß ich, wenn die 10 oder 20 Millionen mehr gehabt hätten, sähe der Film wahrscheinlich aus wie der typische Oscar-Film. Also ich denke, es ist eher eine Frage des Budgets als des Handwerks.
Er sieht aber auch typisch britisch aus, muss man ja auch sagen. Ne? Der sieht ja aus wie Doctor Who oder Torchwood oder Life on Mars oder
also wobei das,
die
sehen das ja auch
alle sehr ähnlich aus.
Auch schon gehobene TV-Produktionen sind, wenn du das jetzt mit so deutschen ZDF-Produktionen vergleichst. Also hier hast du zum Beispiel das Gefühl, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, wie sie eine Szene beleuchten.
Ja, ja, klar. Das gibt es ja in Deutschland halt nicht.
Nein, aber man sieht die bei vielen, also so die typischen ZDF-Produktionen, wenn du da schon einen Trailer für siehst, es hat diesen deutschen, leicht abgefilmten Look, so dieses, es sieht halt wirklich sehr nah an dem aus, wenn du einfach mit einer Kamera rausgehst und anfängst zu filmen und nicht viel Vorbereitung machst, sagen wir es mal so.
Ja, ja, ich finde, da gehst du schon echt hart mit denen ins Gericht. Aber
ich meine jetzt nur so deutsche Fernsehproduktionen, so ja, Tatort, Wilsberg.
Ich weiß, was du meinst. Ich denke, da steckt schon noch sehr, sehr viel mehr hinter, aber
Man
kann auch gut die Debatte aufmachen. So man kann auch, glaube ich, ganz gut die Debatte aufmachen. Sieht es mittlerweile so aus, weil das auch das ist, was die Leute erwarten und an das sie gewöhnt
ja,
sind?
Sagen.
Oder ist es so, weil sie das irgendwie nicht besser können oder nicht anders wollen?
Ich meine, du hast ja das andere Extrem, wo du dann halt so deutsche Produktionen hast, die sehr versuchen, amerikanisch zu sein. Das fällt dann auch immer sehr, sehr auf.
Ja, wie gesagt, ich habe
Schweiger, Til Schweiger und
ich habe Buddy, gesehen von Michael Bulli Herbig vor 2 Tagen und fand es krass amerikanisch. Also es war von der Beleuchtung her sehr an amerikanische Filme angelehnt. Von den Drehorten her, es kommt ein Diner in dem Film von einem Café, was aussieht wie so ein Highway-Café in Amerika. Das sah gar nicht aus wie ein deutscher Film. Das fand ich auch total interessant. Und ich meine, in irgendeiner Rezension auch gelesen zu haben, dass es dem, also die Rezension hat es dem Film teilweise auch vorgeworfen, dass er halt nicht wie eine deutsche Produktion aussieht. Mhm. Also ist vielleicht ein schmaler Grat. Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage.
Ja. Auf jeden Fall, um zum Film zurückzukommen. Kipling Senior hat ein Treffen mit König Georg dem V., wo halt, ja, wir etabliert kriegen, in welchen Kreisen Kipling unterwegs ist, dass er ein recht abenteuerlicher Typ ist, der mit einem Auto versucht, einen Rekord aufzustellen, wie schnell er beim Anwesen des Königs ankommt. Und zeitgleich haben wir halt den verunsicherten John Kipling, der in seinem Examen durchfällt, wo die Farben sehr viel kälter, sehr viel ausgeblichener sind, während bei Kipling Senior ist alles halt sehr viel farbenfroher und lebendiger wirkt.
Ja, das ironischerweise mit den Farben gearbeitet.
Weil er am Ende stirbt.
Ich finde es auch krass, er fährt ein Bentley, ne? Also er ist extrem mächtig und wohlhabend, was wusste ich halt gar nicht. Ja, auch schon mal gut.
Und hat halt eine hohe Kontakte. Und das, was du halt direkt findest, was ich eine der großen Stärken des Films finde, was direkt ab Anfang da ist, ist die Sprache des Films. Weil diese gehobene Sprache von Kipling Senior wird, finde ich, im Dialog sehr, sehr gut eingefangen. Ich habe leider meinen Zitatezettel beim Umzug verloren. Aber es ist alles sehr gehobenes Oberklassenenglisch und sehr gewählt ausgedrückt. Und
sehr das stark, zieht sich durch. Also sehr starke Sprache.
Ja. Es ist aber auch, glaube ich, eine der. Ja, man merkt hier am Anfang auch, ich weiß nicht, ihr könnt ja vielleicht gleich sagen, ab welchem Punkt im Film ihr ein Problem hattet. Meine Vermutung wäre vielleicht, dass ihr hier schon welche gehabt hättet. Ist das korrekt oder wart ihr hier noch mit im Film drin?
Da war noch alles offen
für mich. Habt ihr denn verstanden, dass es König Georg der V. ist?
Ja. Ich weiß geschichtlich nicht so viel darüber, aber er hat ihn halt mit Your Majesty oder so angesprochen. Deswegen war mir das schon mal klar, obwohl ich das komisch fand, das ist halt ein Typ in der Militäruniform. Der König.
Weil es wird einem nicht wirklich erklärt. Es ist quasi dieser eine Nebensatz, ja. wo Kipling sagt, Your Majesty, ich muss auch sagen, ich habe es erst beim zweiten Mal gucken verstanden, dass das nicht nur irgendein gehobener Freund ist, sondern dass das der König quasi gerade ist.
Ja, das war nicht so klar. Ich habe auch das Gefühl, der Film setzt einfach voraus, dass der Zuschauer ungefähr weiß, was da vorgeht. Also es ist halt ja britische Geschichte, einer der wichtigsten britischen Autoren. Irgendwie habe ich das Gefühl, da wurde ein bisschen was vorausgesetzt, was mir zumindest gefehlt hat.
Ja. Ich würde auch quasi sagen, es ist ein sehr, sehr subtiler Film, der halt auch einerseits historisch von seinem Publikum einiges abverlangt. Ich habe da ein bisschen mehr Vorwissen durch mein Studium und weil ich tatsächlich auch die Dschungelbücher gelesen habe. Und andererseits auch, dass bei es ist halt eine Verfilmung vom Theaterstück. Viel, was passiert, wird halt nicht ausgesprochen, sondern wird über das Schauspiel und über den Dialog angedeutet und getragen. Es ist halt ein Film, der das Publikum nicht, also positiv, der es dem Publikum nicht zu einfach macht.
Ja.
Deckt sich das so mit eurem Eindruck, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, dadurch entstanden bei mir auch die Probleme mit dem Film. Ich glaube, meine Probleme gehen kurz nach der Szene los, die du gerade beschrieben hast. Wir sind ja in dieser Musterung von Jack, von Daniel Radcliffe. Und mein Problem mit dem ganzen Film ist eigentlich, dass ich irgendwie überhaupt keine Ahnung habe, wer Daniel Radcliffe ist. Also wer sein Charakter ist. Und vor allen Dingen weiß man nicht genau, was will er eigentlich? Was sind seine Ziele? Was sind seine Träume? Was will er erreichen? Und vielleicht hätte es dem Film an der Stelle gut getan, das irgendwie noch ein bisschen deutlicher zu machen. Denn mir war überhaupt nicht klar, will er überhaupt zum Militär? Will er überhaupt in einen etwaigen Krieg gezogen werden? Oder will er sich eben genau dagegen wehren? Und das fand ich furchtbar schwierig bei dem Film. Und das hat mich sehr, sehr, sehr davon abgehalten, mich für die Charaktere stark zu interessieren und mit denen mitzufühlen.
Ja. Das ist tatsächlich genau das, was ich vermutet habe. Das ist genau das, der Bruchpunkt quasi ist, wo es auseinandergeht, was ich auch total verstehen kann.
Und da kommt auch schon sehr früh der Punkt.
Der war für mich später tatsächlich der Punkt. Mhm. Für mich war das die zweite Musterung.
Aber kommt ja auch um es vielleicht kurz einzuordnen, also bei der ersten Musterung fällt Daniel durch oder John Kipling fällt durch, weil er quasi halbblind ist. Er ist fit und wird natürlich auch bei der Musterung direkt auf seinen Vater angesprochen. Das ist sowas, das sich durchzieht, dass er immer, wenn er irgendwie mit Militärleuten in Kontakt ist, die Leute über seinen Vater reden und ihn so ein bisschen darauf reduzieren und er im Schatten seines Vaters steht. Aber er kann halt wirklich kaum was sehen und ist damit eigentlich absolut ungeeignet für das Soldatentum.
Ohne seine Brille, gerade muss man dazu sagen. Er trägt eine Brille.
Ohne seine
Brille. Genau. Ja. Und wenn er die abnimmt, dann sieht er halt nichts. Ja, dann kann
wobei
er nichts
es erkennen. Halt eine sehr hässliche, sehr alte Brille ist, die, wo man natürlich auch denkt, heute wäre das, glaube ich, weniger ein Problem beim Soldatentum, als es damals mit der Art von Brillen war, die es gibt. Was ja letzten Endes auch mit zu seinem Tod beiträgt, tatsächlich.
Ja, das wird schon ganz, ganz früh geforeshadowed.
Ja, beziehungsweise etabliert, dass er halt wirklich kaum was sehen kann.
Ja, er hat im Prinzip die bestmögliche Brille auf an sich, also ein dünnes Drahtgestell mit so Bügeln, die so richtig hinter die Ohren haken. Ich finde auch, so jemand, ist schon gefährlich irgendwie.
Ja.
Gut. Die erste Musterung.
Genau, dann danach, ich meine, es gibt drei Musterungen, ne? Ja, oder?
Drei.
Bei der dritten wird er genommen, wenn ich mich nicht irre.
Ich meine, es gibt zwei und dann gibt es auch dieses Treffen zwischen Kipling und den Hören und dann schafft es die zu überzeugen, ihn damit reinzunehmen.
Genau. Also nach der ersten Musterung gibt es eine kurze Szene, wo halt die beiden Kiplings sich treffen und natürlich über die Frustration darüber sprechen. Kipling Senior möchte, dass sein Sohn natürlich unbedingt, weil es für ihn die große Chance, er es als große Chance sieht, seinen Dienst für das Vaterland zu tun. Also Kipling Senior sieht es als große Chance für seinen Sohn, seinen Dienst für das Vaterland zu tun.
Man muss auch dazu sagen, dass der Rudyard Kipling die ganze Zeit Reden schwingend halt. Also er tritt als öffentlicher Intellektueller auf und benutzt halt eine Kriegsrhetorik und Vaterlandsrhetorik und mobilisiert eben halt die jungen Leute. Und natürlich sieht er dann halt zu Hause seinen Sohn, den er dann natürlich genauso auch in den Krieg schicken möchte. Und irgendwie hat so das Gefühl, ja, er ist sehr integer. Das, was er da auf der Bühne sagt, das zieht ja bis in seinen Haushalt, bis in seine Familie durch.
Auf jeden Fall. Ja, lass uns gerade kurz über Kipling sprechen. Das bietet sich gerade so an. Der Film, ja, es geht quasi im ganzen Film um Kiplings Beziehung zu Patriotismus, Imperialismus, zu England. Und vielleicht, um für euch und für unsere Zuhörer so eine kleine historische Einordnung von Kipling zu machen, mache ich jetzt das, was in sämtlichen Anglistik-Seminaren dieses Landes gemacht wird, wenn es um das Thema Imperialismus und britische Literatur geht, weil es gibt ein sehr bekanntes Gedicht von Rudyard Kipling, was auch so ein bisschen ja seine politische Verortung recht deutlich macht. Und zwar natürlich The White Man's Burden, die Bürde des weißen Mannes. Habt ihr das zufällig gelesen?
Nee, ich hab Mathematik studiert.
Bisschen reingeguckt.
Wir haben keine Gedichte
gelesen. Ja,
für uns also mussten die Zahlen her, herreichen.
Also das
ja,
ich kenne es vom Titel her. Der Titel ist sehr bekannt.
Es spiegelt quasi so, es bringt quasi Kiplings Weltsicht in einem und quasi darüber hinaus halt die Welt, die damalig vorherrschende Weltsicht ganz gut auf den Punkt. Ich glaube, es wird auch schon in der ersten Strophe deutlich, worum es geht. Soll ich einfach mal vorlesen, oder?
Ja, hau raus, Henny, komm.
Ja. Und zwar Englisch oder
Warte
Deutsch?
Mal. Wollt ihr? Englisch oder? Wollen wir da irgendwie Musik? Ich leg da nachher Musik drunter.
Wenn du das hinkriegst, okay.
Take up the white man's burden. Send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile, to serve your captives' need. To wait in heavy harness, on flattened folk and wild, your new caught sullen peoples, half devil and half child.
Wie lange geht denn das noch?
Es geht immer weiter. Also der Gedanke
ist... Können wir das abbrechen?
Es waren jetzt die ersten drei Strophen. Es geht im Kern darum... der weiße Mann soll sich die Kolonien untertan machen und die Menschen, die verdrossenen Völker, die halb Teufel und halb Kind sind, zu deren Gunsten quasi unterjochen und die Leute, die Welt zivilisieren und quasi all die Gedanken, die man, wie man sich Imperialismus und Kolonialismus vorstellt, das ist quasi in diesem Gedicht. Ja, auf den Punkt quasi gebracht von einem überzeugten Anhänger desgleichen. Ich meine, zu der damaligen Zeit ist das ein sehr, sehr weit verbreitetes Anliegen und eine sehr weit verbreitete Meinung.
Also das hat er ja doch geschrieben an die Amis, oder?
Nein.
Das war doch, damit richtet er sich an die Amis, die in den amerikanisch-spanischen Krieg eingreifen sollten. Ja, das war so. Ich habe irgendwas darüber gelesen.
Tatsächlich, ja. Aber es spricht quasi, es lässt sich auch sehr einfach auf England beziehen. Du hast tatsächlich recht, verdammt.
Ja. Ha. Also es passt nämlich ziemlich, es passt einfach sehr gut zu der, in Amerika nennt man das American Exceptionalism. Das ist halt immer die Idee, dass die Weißen halt immer die bessere Kultur sind und ein wenig auch von Gott auserwählt sind, über den Rest der Erdenbevölkerung zu herrschen und die halt in eine bessere Zukunft zu führen. Und das war eben auch die Idee, die dahinter stand, wie die Europäer zum Beispiel mit den Kolonien in Afrika verfahren sind. Mhm. Ja. Das waren oft so, die haben auf die aufgepasst, so ein bisschen, haben die verwaltet und sollten dafür sorgen, dass die kulturlosen Barbaren eben auch das bekommen, was wir halt alle haben. Und tatsächlich haben sie die halt.
Ja. So ein Sendungsbewusstsein.
Genau, so ein Sendungsbewusstsein, ja, genau. Eine totale Überheblichkeit und ja, so eine Form von Erwähltheitsgedanken.
Ja. Und ich finde, der Film gibt das tatsächlich ganz passend wieder an der Stelle, wo Kipling selber England und seine Kolonien mit einer Familie vergleicht, mit England als Eltern und Indien und Co. Als die Kinder, auf die man aufpassen muss.
Vielleicht auch. Wobei man natürlich. Vielleicht auf einer leichtereren Note fändet ihr es nicht eigentlich auch wahnsinnig witzig, wenn Hitler nicht Hitler geheißen hätte, sondern Jochen, Adolf Jochen? Dann würde man heute so Sachen sagen wie unter Jochen wurde das Volk von der Regierung unterjocht. Unter Jochen.
Liebe Zuhörer, mich würde wirklich mal gerne interessieren, wie ihr das findet, wenn Eiko immer Epi und mich unterbricht, um einen Wortwitz reinzubringen, wie unter Jochen oder Albus Dumbledore, nur weil er ihm gerade eingefallen ist.
Aber das ist doch eigentlich der beste Grund, dass er mir eingefallen ist. Unter Jochen, ich finde es witzig.
Um wieder auf Epi einzugehen.
Jochen versuchte, die Leute zu unterjochen. Okay, alles klar, Henny. Weiter geht's.
Hättest du das nicht irgendwie nicht mit Hitler machen können, sondern jetzt mit König Jochen statt König Georg? Das wäre doch jetzt viel natürlicher
König
gewesen.
Jochen.
Als jetzt einen Sprung 30 Jahre in die Zukunft zu machen, in den Zweiten Weltkrieg, weil wir befinden uns jetzt im Ersten Weltkrieg.
Das wollte ich machen.
Um das nochmal historisch einzuordnen, der logische Endpunkt des europäischen Imperialismus und Kolonialismus war, der natürlich dann in einem Konflikt zwischen all diesen Mächten, die alle dieses Sendungsbewusstsein hatten, gegipfelt ist.
Aber wie witzig, oder? Ich finde, man nimmt die direkt weniger ernst. So Jochen. König Jochen zum Beispiel klingt für mich nicht, kann ich glaube ich nicht ernst nehmen. Ich würde, wenn ich Jochen heißen würde und ich hätte politische Ambitionen, ich würde mich umbenennen wahrscheinlich.
Okay.
An alle Jochens da draußen, sorry. Dafür könnt ihr ganz, ganz viele andere Sachen so machen.
Ich stelle mir jetzt vor, dass wir einen Zuhörer haben, der wirklich passioniert unseren Podcast hört, der Jochen heißt, für den das jetzt der Punkt war, wo er sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter.
Ist doch super. Ich hab gesagt, du bist nicht dafür geboren, Hitler zu sein. Das ist doch eins der schönsten Komplimente, das man kriegen kann.
Okay.
Ja.
Ja, also okay. hatte ich meinen Punkt zu Ende gebracht mit dem Familie, ja, hatten wir, ne? Quasi Indien, ja. Man muss dazu sagen, all dieser historische Kontext ist jetzt was ich von außen daran bringe. Der Film, finde ich, fängt die Stimmung der Zeit ein, ist aber nicht so ein Film, der einen so an die Hand nimmt, dass er dir quasi all das nochmal sagt, sondern er verlässt sich tatsächlich ein bisschen darauf, dass du weißt, Kipling, Imperialismus, Erster Weltkrieg, Endpunkt, Imperialismus.
Endpunkt?
Oder sagen wir vorläufiger Endpunkt. Natürlich ging Imperialismus danach weiter, aber es ist ja weithin herrscht ja der Konsens, dass der Erste Weltkrieg das Ergebnis davon war, dass mehrere Großmächte solche imperialistischen Tendenzen hatten.
Aber Ende des Imperialismus ja wohl nicht.
Vorläufiger Höhepunkt.
Also vielleicht nicht Endpunkt, sondern Semikolon.
Oder so, ja. All diese Einordnung von Kipling geschieht quasi nur durch Dialog, wie dieses Sprachbild, dass er quasi seine Reden, die er hält, dass da seine Einstellung deutlich gemacht werden, die halt auch nur so präsentiert werden. Und ich würde sagen, der Film verlässt sich darauf, dass man als Zuschauer das natürlich kritisch einordnet.
Übrigens, James Bond ist ja auch im Prinzip imperialistische Fantasie.
Ja, absolut, auch hochbritische imperialistische Fantasie.
Ja.
Ja.
Also diese Idee, wir dürfen einfach überall eingreifen und jeden Marktplatz platt machen, um das Gute durchzusetzen.
Und wir gehen an die exotischen Orte, das ist ja so der zweite Teil von, ich meine, Kipling ist selber in Indien groß geworden, aber sein Blick auf Indien ist halt sehr dieser exotische, spannende Ort, der für Abenteuer gut ist.
Hm. Ja, genau. Okay, ja.
Ja, das Gedicht, ne?
Genau, das war das erste, das hat mich irgendwie erstmal überrascht, dass der überhaupt so viel Einfluss hatte, das wusste ich nicht. Und dass er so sehr quasi als öffentlicher Intellektueller da mitgemacht hat, um für den Krieg zu werben.
Um es halt nochmal zum Einfluss zu sagen, später ist er halt im Propagandaministerium tätig und so wie es der Film darstellt, maßgeblich daran beteiligt, was die britische Bevölkerung über den Ersten über den Verlauf des Ersten Weltkriegs erfährt.
Ja.
Ja. In der Szene zu Hause treffen wir noch die anderen beiden Hauptfiguren oder sagen wir Hauptnebenfiguren des Films, den restlichen Teil der Familie Kipling. Das ist einerseits die Mutter, die Ehefrau, Carrie Kipling, gespielt von Kim Cattrall von Sex and the City.
Ich habe das nachgeschaut, ne? Ja, ich war richtig überrascht. Der Film My Boy Jack ist ja von 2007 und Snakes in the City ist ja gedreht zwischen 98 und 2004, jedenfalls die Serie, die Filme kamen später. Und ich, kurz nur als Anmerkung, ich fand das so spannend, ich finde, sie sieht hier viel, viel jünger aus als bei Snakes in the City.
Das stimmt.
Das finde ich auch generell bei der letzten Person, bei Carrie Mulligan, die Schwester Elsie oder Birdie spielt, die ich auch noch nie so jung gesehen habe wie in diesem Film.
Also, übrigens, wer gerade nicht weiß, wer das ist, Carrie Mulligan, die Schwester spielt, vielleicht bekannt aus Drive mit Ryan Gosling, sein Love Interest.
Great Gatsby. Inside Llewyn Davis. Und im gleichen Jahr auch tatsächlich in einer der besten Doctor Who-Folgen, in Blink.
Blink.
Wobei sie da in der Folge tatsächlich, da spielt sie die Hauptrolle, die Sally Sparrow.
Genau, also ihr kennt vermutlich von diesen vier Schauspielern, um die es sich viel dreht, also die Familie Kipling kennt ihr vermutlich wirklich diese drei. Also die Mutter, die Schwester und eben Daniel Radcliffe. Und Kipling selber kennt man eben eher nicht. Aber jetzt, wenn ihr den YouTube-Link nicht schon aufgemacht habt, könnt ihr euch vielleicht das ungefähr vorstellen, wie die Familie aussieht.
Und ja, bei Carrie Mulligan auch irgendwie, ich frage mich halt, wann dieser Film gedreht wurde. Also er kann ja nicht zwischen Harry Potter 4 und 5 gedreht worden sein, weil da hat er December Boys gemacht. Ich vermute, dass er den hier nach Orden des Phönix gedreht hat. Das ist eigentlich das Einzige, was zeitlich Sinn macht. Dann frage ich mich aber, warum Carrie Mulligan hier so jung aussieht und in Blink wirkt sie 5 Jahre älter, würde ich jetzt mal schätzen.
Tja, aber ich denke auch mal, der Inhalt der Folge Blink verlangt ja auch, dass sie älter aussieht, ne? Also ich meine, es ist ja viel möglich mit Make-up und Frisur und alles. Sie wird ja auch ganz halt häufig mit so Beauty-Lighting beleuchtet, in vielen drinnen Szenen und sie ist ja fast nur drinnen zu sehen. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun. Sie ist auch
Beauty-Lighting
ist eine besondere Art, Leute zu beleuchten, bei der du im Grunde eigentlich weiches Licht von allen möglichen Seiten auf diese Person wirfst, aber das weicheste Licht, was so möglich ist, Booklighting nennt man das auch, das könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt. Und ich habe fast auch das Gefühl gehabt, in ein, zwei Einstellungen, wo auch so ein bisschen so ein romantisches Interesse zwischen Schwester und Bruder angedeutet wird, wie ich finde, da habe ich auch den Eindruck, dass die einen Filter auf dem Objektiv haben, so wie man das früher in den 50ern, 60ern in Hollywood-Filmen hatte, als die ganzen etablierten Hollywood-Lieblingsschauspielerinnen so ein bisschen älter geworden sind und man aber die Falten nicht so gern zeigen wollte. Da haben die dann immer so Filter draufgesetzt auf die Kamera oder die Linse mit ein bisschen Vaseline eingeschmiert, damit das Bild weicher ist. Und das haben die, glaube ich, hier in ein, zwei Einstellungen tatsächlich auch gemacht.
Möglich, absolut möglich. Ich würde sagen, die zweite große Stärke des Films, wo wir jetzt bei den vier Schauspielern sind, weil wir haben zu David Haig noch nicht so viel gesagt, der ist euch wahrscheinlich auch am wenigsten bekannt. Mir tatsächlich auch, muss ich sagen. Ich kenne ihn aus The Thick of It, wo er auch großartig ist. Da spielt er tatsächlich den... ihr kennt ja beide In the Loop, ne?
Oh, schrecklich.
großartig.
Henny hat es mal versucht, uns
ich zu zeigen. Ich frage mich immer, okay, man muss dazu sagen, ihr wart da Teenager und hattet noch keinen Geschmack.
Hey, du warst doch auch Teenager und hattest keinen Geschmack.
Nein, ich war Teenager und ich hatte Geschmack. Weil ich auch damals Garden State und 500 Days of Summer für zwei der besten Filme aller Zeiten gehalten habe. Das ist auch eine Phase, aus der ich raus bin.
Ah, das ist auch traurig. Ey, ich habe auch den einen der beiden letztes noch mal geschaut. Das ist echt schade. Ich hatte den so gut in Erinnerung. Na gut, okay, wir sind jetzt hier beim Film.
Ja, man ist halt als Teenager auf bestimmte, das ist halt dieses typische Indie-Filmmäßige. Ne? Du guckst deinen ersten Indie-Film, der so einen Soundtrack mit Indie-Bands hat und vielleicht eine nicht lineare Erzählweise und dann denkst du, das ist das Großartigste, was du je gesehen hast, weil du halt sowas noch nicht kennst.
Ja, da könnte man natürlich auch sagen, vielleicht können Filmkritiker gar nichts mehr sagen für Leute, die nicht viele Filme gucken, weil sie einfach einen anderen Geschmack haben. Je mehr du davon guckst, desto weniger kannst du jemandem, der wenig guckt, sagen, was ein guter oder ein schlechter Film ist. Ich glaube, wir sollten mit der Handlung weitermachen.
Ja, genau. Oder? Ich würde vielleicht nur kurz sagen, also für mich die zweite große Stärke ist halt dieser Cast, diese vier Schauspieler, weil ich finde, alle geben hier Äußerstes, wobei ihr mir da vielleicht bei Daniel Radcliffe widersprechen würdet, wenn ihr ihn nicht verstanden habt.
Wenn wir ihn nicht verstanden haben.
Also seinen Charakter nicht verstanden haben.
Ach so, ja, da hast du natürlich recht, den habe ich wirklich nicht verstanden. Ich würde nicht abstreiten, dass Daniel Radcliffe hier wieder alles gibt. Das würde ich auf jeden Fall auch sehen. Und das ist ja nicht unbedingt seine Schuld, wenn ich seinen Charakter nicht verstehe. Das ist ja eher die Schuld der Inszenierung und der Präsentation seines Charakters.
Das ist immer schwierig zu bewerten an so einer Stelle. Ne? Ist es jetzt das Drehbuch? Ist es der Darsteller, der nicht funktioniert? Ist die Regie, die nicht funktioniert? Aber Appy hat eigentlich recht. Wir sollten zu handeln. Können wir das? Es ist ja tatsächlich, es ist ja ein sehr dialoglastiger Film, wo, wenn man es rein zusammenfasst, nicht so viel passiert. Also nachdem die beiden vorgestellt wurden, treffen wir Mutter und Tochter, also Kim Cattrall und Carey Mulligan. Kim Cattrall verscheucht Paparazzi von ihrem Grundstück und Carey Mulligan wird als die liebevolle Schwester, die sich Sorgen um ihren Bruder macht, eingeführt, indem sie halt über die gescheiterte Musterung sprechen.
Genau, also die Mutter freut sich eigentlich, dass die Musterung nicht geklappt hat, weil sie möchte halt nicht, dass die Junge in den Krieg kommt.
Ja.
Und er ist halt enttäuscht so ein bisschen. Also er freut sich ja erstmal so unglaublich. Ne? Er ist ja total stolz. Er rennt so rein. Ich weiß noch genau, wie er so ruft. Jack! Jack!
Also Kipling Senior, ne?
Kipling Senior, ja, genau. Ja, dann, was passiert dann?
Dann quasi, also viel Dialog. Es ist auch sehr, ich finde es schwer, dem gerecht zu werden, weil ich den Dialog so mag. Aber wenn wir es jetzt zusammenfassen, klingt es halt sehr, sehr einfach. Dann kommt quasi die zweite Musterung, wo Kipling auch dabei ist. Und die Leute am Ende
Kipling lässt seine Kontakte spielen, weil er ja auch so ein hohes Tier in der Regierung ist und da seinen Einfluss hat. Und führt eine zweite Musterung herbei für seinen Boy Jack.
Genau, dazwischen noch, ne? Er hält dazwischen noch die Rede, wo er verkündet, dass England in den Krieg eingetreten ist.
Ach ja, eine Kleinigkeit. Das ist
ganz wichtig.
Der Erste Weltkrieg fängt an.
Genau, und deswegen glaube ich, kann er auch die zweite Musterung noch besser durchsetzen. Und das sind, glaube ich, immer so Sachen, die kommen von außen ran. Also erstmal, Jack wird nicht genommen zur Musterung, dann der Erste Weltkrieg fängt an. Okay, zur zweiten Musterung, er wird wieder nicht genommen. Dann kommt die Zahl der Gefallenen rein. Also unglaublich viele Menschen sterben in den ersten Tagen des Krieges. Und es wird quasi aufgerufen, ne? Also die letzte Reserve, also alle sollen sich jetzt melden. Es scheint da auch noch nicht eingezogen worden zu sein, ne? England scheint da scheinbar auf Freiwillige gesetzt zu haben.
Nee, es wird mehrfach betont, wie klein die englische Armee ist im Vergleich zu Deutschen und wie aussichtslos die Lage ist. Vielleicht noch wichtig, bei der Rede ist Jack im Publikum oder John und beobachtet seinen Vater und ein Freund fragt ihn, wann kommst du denn jetzt hin? Und er sagt, ich hab's mit der Navy jetzt anders überlegt, jetzt will ich doch in die Army. Und das ist dann die zweite Musterung, die quasi danach kommt, die auch wieder an seinen Augen scheitert.
Ja.
Ja, und Abby hat es ja gerade ein bisschen angedeutet, die Mutter und die Schwester, die wollen eigentlich gar nicht, dass Jack in den Krieg zieht. Die wollen eigentlich, dass er da bleibt.
Genau, nur der Senior. Aus heutiger Sicht auch verständlichen Gründen.
Ja.
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 Genau, und bei der zweiten Musterung, ja, die endet dann damit, dass Kipling die Musterungsleute anschreit, dass sie eben seinem Sohn keine Chance geben und wie wichtig es doch ist, dass sein Sohn das machen kann. Und dann, ja, quasi so dieser erste Teil endet dann damit, dass er so nach 45 Minuten seine Kontakte wieder spielen lässt und für John Kipling einen Platz bei den Irish Guards besorgt, wo er für den Krieg ausgebildet wird.
So, und da beginnt für mich auch wirklich, also da bricht das Problem des Films für mich so richtig aus, weil da wieder absolut nicht klar ist, ob Daniel Radcliffe das jetzt gut oder schlecht findet.
Ich würde ja tatsächlich widersprechen. Und ich
überlege gerade, sollen wir den Film erst zu Ende beschreiben und dann das sagen? Weil ich glaube, uns ist allen relativ klar, worum es geht eigentlich, oder? Also in dem, was uns beim Film gefehlt hat oder eben, was wir
gut haben. Ich meine, das meiste kann man sich wirklich auch vorstellen, weil es halt auch, ja, die typische Richtung ist, in die so eine Geschichte eigentlich nur gehen kann. Also, ne, der Vater, der begeistert ist und seinen Sohn in den Krieg schicken will, das dann nach der Hälfte des Films auch schafft, dass der Sohn dann stirbt, ist, glaube ich,
also, ist relativ klar.
Man guckt es mit dieser Erwartung.
Es wäre sehr, sehr merkwürdig, wenn er jetzt nicht in den Krieg kommt und das war der Film.
Ja. Aber euer Problem ist quasi, vielleicht könnten wir doch noch einmal hier kurz einhaken, euer Problem ist quasi in der ersten Hälfte, wie die Motivation von Kipling Senior und Junior etabliert werden. Sehe ich das richtig?
Soll ich anfangen oder willst du zuerst, Eiko?
Ja, fang du hier an.
Also ich finde, ganz interessant an diesem Film ist eben diese Vater-Sohn-Dynamik und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worum es geht. Eiko hat ja schon gesagt, er fragt sich manchmal oder hat sich gefragt, was die Motivation von Daniel Radcliffes Charakter ist. Und genau das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe in diesem Film mehrere Möglichkeiten gesehen. Zum einen hat mich irritiert dieser Rudyard Kipling, der halt also total begeistert ist von dem Krieg. Und auch ziemlich hart ist, wenn er da seine Reden hält und auch, ja, und das beißt sich total mit diesem liebevollen Erzählonkel, den er zu Hause gibt. Dann erscheint er aber irgendwie als jemand, der so zu Hause als totaler Patriarch, der sagt, wo es lang geht. Und dann auf der anderen Seite haben wir seinen Sohn Jack, der für mich total charakterlos dasteht. Deswegen habe ja zu Henny so witzweise gesagt, deswegen haben sie Daniel Radcliffe wahrscheinlich als furzende Leiche gecastet, weil er hier auch schon völlig charakterlos ist irgendwie. Ist natürlich übertrieben, aber das war eben das, ist Jack jetzt eigentlich, also will er in den Krieg ziehen? Findet er den Krieg an sich gut? Oder ist es eher diese Geschichte, dass er so sein will wie sein Vater und deswegen einfach alles macht, was sein Vater ihm sagt? Will er einfach nur weg von seinem Vater und der Krieg ist ihm scheißegal? Also diese drei Möglichkeiten habe ich irgendwie alle da drinnen gesehen und sie waren mir nicht eindeutig und ich weiß nicht, was der für eine Geschichte erzählt. Erzählt er die Geschichte eines Sohnes, der einfach nur von seinem patriarchischen Vater entfliehen möchte, der ihm sagt, was zu tun ist, indem er genau das tut, was der Vater ihm sagt? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ist der Film ein Film darüber, wie ein junger Mann dazu verführt wird, in den Krieg zu ziehen und der Vater bereut es nachher? Ist das ein Film darüber, wie ein junger Mann total indoktriniert wird und begeistert ist und in den Krieg ziehen möchte und dabei halt stirbt? Ich weiß es nicht. Mir fehlen für jede einzelne Erklärung fehlen mir Szenen. Und das ist das, was mir den Film einfach, da komme ich irgendwie nicht mit, ja. Das stört mich daran. Das bin ich eindeutig genug. Und hier habe ich nicht so das Gefühl, dass da klar ist, was gesagt werden soll.
Das ist eigentlich eine unglaublich gute unglaublich gute Beschreibung. Und auch gut aufgelistet, dass es all diese andere Möglichkeiten genauso gut sein könnten. Also ich finde sogar, der Film geht sehr weite Strecken, um gewisse Sachen drin zu haben, wie zum Beispiel Daniel wehrt sich dagegen, diese Brille zu tragen, die er tragen soll, um beim Militär zugelassen zu werden. Aber auf der
Kannst du das gerade noch erklären für die Zuhörer? Das hatten wir jetzt übersprungen.
Bei der zweiten Musterung soll er eine spezielle Brille tragen, die sein Vater vorschlägt, damit er genommen werden kann, weil diese Brille wohl besser für den Battle geeignet ist, was auch immer. Und
Sieht einfach besser aus. So habe ich es verstanden.
Ja, es ist rein ästhetisch quasi
der Grund. Genau, er macht einen besseren Eindruck bei den Leuten, die ihn mustern. Deswegen hat er berät ihn ja auch, was seine Frisur, also er kämmt ihm so die Haare zurück und meint, es sähe besser aus, wenn er ein bisschen mehr von seiner Stirn zeigt, weil das für Weisheit steht. Also es geht wirklich nicht mal darum, dass es praktisch ist, sondern ja, der Vater denkt, dass die Leute, die ihn mustern, ihn dann besser
finden. Ja, und Daniel wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, diese Brille zu tragen. Und ich denke mir, wenn Daniel jetzt der Junge sein soll, der unbedingt in den Krieg ziehen will, aus welchen Gründen auch immer, aus patriotischen Gründen, aus was auch immer für Gründen, für seinen Vater, warum auch immer, dann würde er sich da nicht so gegen wehren, diese Brille zu tragen. Er scheint mir auch total abgeneigt der Vorstellung gegenüber, nochmal zu dieser Musterung zu müssen. Wenn er aber in den Krieg ziehen wollen würde, dann würde er sich ja total darauf freuen, eine zweite Chance zu bekommen. Also für mich ist es total konfligierend, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Und nach der zweiten Musterung, als es wieder nicht klappt, haben wir eine kurze Szene zwischen Carrie Mulligan und Daniel Radcliffe, also Bruder und Schwester, in der ich auch total das Gefühl habe, dass Daniel erst hier sein wahres Gesicht zeigt. Ne? Er holt ja aus dem Bücherregal holt er eine versteckte Packung Zigaretten hervor, trinkt, glaube ich, auch den Wein, den seine Schwester trinkt oder ähnliches. Ja, genau, er trinkt Wein. Als ob der Film suggeriert hier für mich an der Stelle ganz, ganz stark, so wie wir ihn bis jetzt gesehen haben, ist er eigentlich gar nicht. Er hat ganz andere Motive, er hat ganz andere Interessen. Und wenn er jetzt ganz andere Interessen hat als vorher, dann sind das ganz bestimmt andere Interessen, als zum Militär zu gehen.
Er sagt auch da den Satz, den möchte ich nochmal festhalten, I have to get out of here, see other people oder sowas.
Ja, genau, der ist mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben. Deswegen finde ich auch Abbys Interpretation eigentlich ganz interessant, dass er vielleicht nur in den Krieg zieht, um da rauszukommen, aus diesem patriarchischen Haushalt. Es passiert ja auch gar nicht so viel da, wo er wohnt, in dem Haus. Sein Vater wird irgendwie von allen Seiten vergöttert. Ja. Der Lebensweg seiner Schwester ist, glaube ich, klar gezeichnet. Seine Mutter kann sich gegen seinen Vater aus familiären, strukturellen Gründen nicht durchsetzen. Also will er irgendwie aus diesen festgefahrenen Strukturen vielleicht einfach nur ausbrechen. Aber das ist natürlich einer der schlechtesten Gründe, um in den Krieg zu ziehen. Deswegen, das finde ich extrem schwierig. Und weil er für mich eigentlich der Hauptcharakter ist in dem Film, ja, okay, vielleicht neben dem großen Kipling, kann ich da echt nicht so viel mit anfangen, weil dieser große, große Brocken, die Krone des Charakters sozusagen, was will er eigentlich, wer ist er eigentlich, nicht klar ist.
Es gibt diese eine Szene, wo er später, also er hat sich hochgearbeitet und dann begrüßt er die neuen Rekruten und fragt sie, warum sind sie in den Krieg gezogen? Und in dem Moment habe ich mich einfach gefragt, ja, warum bist du eigentlich da?
Ich verstehe eure Perspektive auf jeden Fall. Ich glaube, genau das, was ihr nicht daran mögt, ist das, was ich an dem Film mag. Was für euch die Schwäche ist, ist für mich die Stärke. Ich habe aber tatsächlich, bevor ich dazu komme, noch einen kleinen Abschweifer vor, der am Ende Sinn machen wird, auch wenn es erst nur so klingt, als würde ich mit meinem Fernseher angeben wollen. Ich habe den Film ja tatsächlich zweimal gesehen. Ich habe ihn einmal auf meinem Fernseher gesehen und einmal auf Eikos Fernseher. Deswegen, ich verspreche, das wird am Ende Sinn machen. Mein Fernseher ist größer als
Danke, ein Danke,
Henny. und es war eine andere, andere Erfahrung. Und ich denke, das liegt auch damit zusammen, wie der Film gefilmt wurde. Weil ich fand, es ist ja ein TV-Film. Eigentlich müsste der für den heimischen kleinen Fernseher gefilmt sein, dass man immer alles quasi sieht. Aber ich fand Sachen, die ich auf meinem Fernseher ganz klar gesehen habe, kleine Details, waren auf deinem deutlich schwerer zu erkennen. Und ganz stark fand ich das, zu der Szene kommen wir gleich, bei der Todesszene von John so, wo um kurz vorweg zu springen, man hat einen kurzen Einblick in das Kampfgeschehen und dann kommt ein harter Schnitt, wie ein Pfarrer zum Kipling-Anwesen fährt mit einem Boten, der eine Nachricht überbringt. Man sieht den Tod erst nicht, sondern man sieht nur diese Nachrichtenüberbringung. Und es ist halt eine große Totale des Anwesens und des Eingangs. Und es wird ganz langsam gezeigt, wie dieser Radfahrer langsam zum Eingang fährt, richtig quälend langsam. Und als ich das auf meinem Fernseher gesehen habe, war das eine total beeindruckende Szene. Und ich habe gedacht, krass, das ist eine richtig gute, kreative Art, einen Tod zu filmen und zu schneiden. Als ich das auf deinem Fernseher gesehen habe, habe ich kaum erkannt, dass da ein Radfahrer ist. Und ich habe das Gefühl, der Film ist cineastischer gefilmt worden in auch was die Gesichter und das Schauspielerleute angeht, als er ausgestrahlt wurde. Was bei einem Fernsehfilm tatsächlich vielleicht auch sogar was Negatives sein könnte. Weil ja zu dem damaligen Zeitpunkt die Fernsehgrößen, wie sie jetzt gängig sind, noch gar nicht so gängig waren. Das war erstmal mein Abschweifer. Und ich fand halt auch, in größer wirken diese Performances besser als in kleiner. Wobei ich finde, das ist ja immer so, wenn du im Kino auf eine große Leinwand blickst, ist für mich immer noch die Art, einen Film zu erleben, weil du halt wirklich reinkommst durch diese Größe der Menschen, die du da auch einfach siehst. Ich kann absolut Eppis Interpretation nachvollziehen. Ich würde sagen, sie sind alle richtig und dass das Absicht ist. Dass tatsächlich, es ist ja ein Theaterstück, die Intention war, wir stellen diese Leute als komplexe Menschen dar. Dass der Kipling ist ein imperialistischer Fanatiker, er ist aber auch ein liebender Familienvater. Der John, beziehungsweise der Jack, das müssten wir gleich mal aufklären, was jetzt wirklich sein Name ist, ist jemand, der einerseits von zu Hause weg will, aus dem Schatten seines Vaters weg will, und es hasst, dass sein Vater ihm reinreden will, wie er sich präsentieren soll und frustriert ist, dass er nicht angenommen wird. Andererseits aber auch überzeugt davon, dass er in diesem Krieg kämpfen müsste, also im Sinne von alle Leute in seinem Alter gehen dahin. Es sind ja auch zwei Szenen da, wo Leute quasi begeistert davon berichten, dass sie jetzt in den Krieg ziehen und er muss halt da immer dann sagen, ich darf leider nicht, ich kann mich nicht so beweisen, wie du dich beweisen kannst. Und ich würde sagen, es sind mehrere Sachen, die ihn da antreiben tatsächlich, dass das alles zusammen wirkt. Was man sicherlich auch auf die Art von, es ist eine Theaterverfilmung, es auch auf die Vorlage zurückführen kann, weil man im Theater natürlich, es ist ja, wir haben es ja schon bei David Hakes Rollen angesprochen, es ist ja die Herausforderung, möglichst komplexe Leute mit möglichst vielen Aspekten darzustellen. Es sind auch alles sehr zurückhaltende, ruhige Performances in dem Sinne, dass sehr viel, was die Charaktere fühlen oder so, nicht in Dialogen ausgedrückt wird, sondern nur in dem, wie die Charaktere es darstellen. Und da ist es natürlich essentiell, dass man das möglichst gut sieht. Und ich fände...
Du tust jetzt so, als hätte Eike einen
Mini-Fernseher. Es klingt jetzt vielleicht kleiner, als es ist. Nein, aber das ist halt das, was für mich funktioniert. Und ich mochte halt auch Daniel Radcliffe's Performance hier wirklich sehr, sehr gerne, weil das so die Art von Performance ist, für die ich ihn später schätzen lerne, wie in Kill Your Darlings, wo halt wirklich sehr, sehr viel unter der Oberfläche ist, es sehr, sehr minimalistisch gehalten ist, was natürlich mit sich... die Gefahr mit sich bringt, dass es für Leute nicht funktioniert.
Ich frage mich gerade nur, Wie groß muss der Fernseher sein, damit man den Hobbit gut findet?
Ich glaube, da wird es je größer, desto schlechter.
Naja, also ich weiß nicht genau. Ich meine, um das natürlich jetzt 100% zu wissen, müssten wir auch den Film auf deinem Fernseher gucken. Aber ja. der Film hat ja als Aufgabe, das einfach generell klar zu machen. Klar zu machen, was sind die Intentionen, ja. Motivationen der Charaktere, was geht hier eigentlich vor sich, was geht hier ab und so. Und ich könnte ja jetzt, im Prinzip könnte ich ja auch kontern und sagen, naja, wie kann ich denn dann überhaupt auf einem kleineren Fernseher irgendeinen Film genießen? Ich weiß nicht genau, ob man das nur darauf schieben kann. Vor allen Dingen die ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, dass er sich so gegen diese Brille wehrt, dass er in dieser Szene mit seiner Schwester wie ein ganz anderer Mensch wirkt, auf einmal scheint sein wahres Ich zu zeigen und so weiter. Das wird ja auf deinem Fernseher nicht anders gewesen sein.
Nee, aber also da würde ich ja sagen, also für mich war das intendiert, dass er halt bei seiner Schwester einen weiteren Teil seiner Persönlichkeit zeigt, eine weitere Form der Beziehung, die er hat. Und dass, wie gesagt, was ich ja gerade gesagt habe, dass dieses sich wehren gegen die Brille, dass da halt zwei verschiedene Aspekte in ihm quasi gerade am Kämpfen sind. Dass er einerseits nicht möchte, dass sein Vater sich so in sein Leben einmischt. Er ist ja immer genervt, wenn sein Vater quasi erwähnt wird von anderen Leuten, wenn er immer darauf reduziert wird, dass er der Sohn des großen Kiplings ist. Aber er möchte trotzdem weiter in den Krieg. Ich würde aber so weit gehen, dass der Film halt all das, er spricht es halt alles nicht aus. Es ist halt sehr theatermäßig. Es ist halt alles sehr, man muss es da rein interpretieren. Es ist nur in der Performance drin, es ist nicht im Dialog drin. Man hat halt nicht die typische Hollywood-Struktur, wo man halt, wo halt all diese Sachen halt im Dialog explizit gemacht würden. Es ist halt alles implizit, es ist halt nicht explizit, ist mein
aber
Punkt.
Ja, aber das sehe ich so nicht. Also
das weiß ich.
Ich finde natürlich, das ist erstmal total, das ist das Ding, so funktionieren Filme und es gibt ja auch diese Regel Show, Don't Tell, die nahelegen soll, dass eben, dass man kennt es in diesen O-Tonen, ne, dann der Charakter guckt so ein bisschen in die Ferne und dann heißt es, und in diesem Moment wurde mir klar. Und in der Regel ist es aufregender oder irgendwie interessanter, wenn man sich einen Film anguckt und es wird einem gezeigt, indem die Charaktere schauspielern und so weiter. Und ich glaube, wir haben das Schauspiel an sich, das haben wir ja gesehen. Es ist ja nicht so, ich habe mir eben nochmal die Szene angeguckt, den Radfahrer habe ich tatsächlich nicht bemerkt, als wir den Film geguckt haben.
Ah, okay.
Der sich dem Schotterweg, der dem Schotterweg hochfährt. Aber wir haben das Schauspiel gesehen, wir haben Daniel Radcliffe gesehen. Ich glaube nicht, dass uns so grundlegende Dinge entgangen sind, dass das irgendwie nicht klar wäre.
Ich würde halt sagen, also es profitiert von einer großen Präsentation, sagen wir es mal so. Also gerade zum Beispiel das mit dem Radfahrer, das war was in groß absolut klar war.
Ja, aber es ist auch eine richtige Szene.
Dem Film, für mich ist das eine Kernszene.
Er fährt auf den Berg echt normal hoch, ne?
Ja, lass uns da gleich zukommen, wenn die Szene an sich ist.
Okay.
Ich würde halt, warte mal, was war jetzt mein Punkt? was man dem Film halt ankreiden kann, ist, dass das dann halt fürs falsche Medium macht. Wenn er so kinomäßig operiert, aber ein TV-Film ist.
Ja, aber du sagst jetzt eigentlich nur, okay, wir haben den Film nicht verstanden, weil
nein,
wir den
nicht
gesehen
das
haben.
Nein, das sage ich auf
aber
keinen Fall.
Aber es ist nicht wirklich unsere Schuld, sondern es liegt am Fernseher oder dass die Macher, aber ich würde sagen,
nein, ich würde sagen, ich verstehe absolut, dass das für euch nicht funktioniert hat und würde halt sagen, dass das, wo der Bruchpunkt, dass der ist, halt, dass der Film subtil ist und vielleicht zu subtil. Also, dass er halt Sachen zu implizit lässt und sie expliziter machen könnte.
Ich glaube einfach, dass man sich, wenn man eine Geschichte erzählen möchte, also wenn man wenn man jetzt Menschen möglichst realistisch wie im echten Leben darstellen möchte, ist das einfach langweilig und völlig unübersichtbar. Das ist ein totaler Clusterfuck an Motivation und Dingen, die reinspielen. Warum? Menschen tun ja Dinge nicht einfach so, also ich ziehe nicht in den Krieg, weil ich mit meinem Vater Probleme habe. Niemand ist so. Das ist eben die Art und Weise, wie wir komplexe Dinge in der Welt runterbrechen, um daraus eine Erzählung zu machen und einen Teilaspekt zu beleuchten. Eben zum Beispiel in der Vater-Sohn-Beziehung, wie viel man sich da einmischen kann. Und ich finde es einfach total langweilig, mir einen Film anzugucken, der da eben so uneindeutig ist.
Wobei du ja auch ein Problem mit ambivalenten Filmen hast, wenn ich das mal so sehe.
Ja, wahrscheinlich. Ich mag da Klarheit. Ich möchte damit also nicht langweilig, aber sagen wir es. Es verwirrt mich so ein bisschen, ne? Also da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, worum geht's denn jetzt eigentlich? Ja, mir ist das dann lieber, wenn das klar ist, was der Film möchte.
Nee, da würde ich ja auch komplett mit einhergehen, dass halt der Film sein Publikum wirklich nicht abholt. Und einerseits ne, durch das Historische, was man da quasi dazu als Kontext mit ranbringen muss. Und andererseits dazu, dass so Dinge wie Charakterisierung halt wirklich nur implizit im Schauspiel vorhanden sind. Und halt der Dialog, es hat halt nicht die klassischen Szenen wie, warum möchtest du denn jetzt in den Krieg ziehen? Ich möchte wegen meinem Vater. Weißt du, so die eine Szene, wo die Motivation nochmal ganz klar gemacht wird. Das ist halt überhaupt nicht da. Ja.
Aber der Film hat so eine Szene. Und zwar nachdem sie bekommen dann also so ein Schreiben von diesem Typen auf dem Fahrrad, von diesem Boten, in dem steht dann eben, er ist ihr Sohn ist verschwunden, wir wissen nicht, wo er ist und vermutlich ist er verletzt. Also eigentlich quasi, dann wissen sie eigentlich, er ist wahrscheinlich tot. Und in dem Moment sagt seine Schwester, er wollte nur in den Krieg gezogen, weil er aus diesem Haus entfliehen wollte. Und das ist eigentlich diese Szene, die das so quasi in Worte fasst. Und ich fand in dem Moment aber, ist das so oder ist es nicht? Also,
ich würde halt sagen, es ist nur zum Teil so, aber ja, klar, die Szene ist wirklich so präsentiert. Ne? Es wirkt wie die typische Szene, wobei ich sagen würde, die typische Szene kommt noch ein Stück später, wenn die Mutter Kipling konfrontiert. Ja. Wo der Film das intentional macht. An der Stelle ist es tatsächlich ziemlich unklar, da hast du recht.
Für mich ist es eigentlich auch eine Szene noch früher, und zwar das erste Treffen mit der Schwester, wo nur die beiden alleine sind und wo er halt, wie gesagt, ja, häufig schon gesagt, aber sein wahres Ich jetzt zeigen müsste im Prinzip. Von der Szene habe ich absolut erwartet, dass es da jetzt ganz, ganz klar wird, was er eigentlich selber möchte. Und ich hab total das Gefühl, dass das wie so ein blinder Fleck im Film irgendwie ist, ein Puzzlestück, das man nicht zuordnen kann, weil das zu undeutlich ist. Und ich frage mich halt wirklich, warum die das so gemacht haben. Und wir müssen ja eigentlich immer davon ausgehen, dass alles so mehr oder weniger mit Absicht in dem Film gestaltet und inszeniert wird, aber dann frage ich mich...
Ich kann mich dieser Philosophie immer noch nicht anschließen.
Du hast ja selber gesagt, dass der Film ambivalent sein möchte. Ja. Ne, also ganz absichtlich ambivalent sein. Nee,
du kannst dich nicht anschließen, dass...
Nein, dass das alles intendiert ist, weil ja so viele Sachen im Film oft nicht intendiert sind, aber du vermutest da eine Intention.
Also hinter so einem großen Ding wie der Motivation des Hauptcharakters, da muss ja Absicht hinterstecken. Spätestens, also im Drehbuchschreiben,
aber Dan Radcliffe ist, glaube ich,
im Drehbuchschreiben, im Film und dann auch im Schnitt. So, und wenn das nicht der Fall ist, wenn das hier so offen gelassen wird und unklar bleibt und irgendwie unscharf, dann muss man ja darüber nachdenken, könnte das Intention sein, dass diese Ambivalenz da ist? Henny, wie du ja auch schon meintest, dass es ambivalent ist. Aber dann frage ich mich, warum? Was ist der Sinn dieser Ambivalenz?
Ich habe, glaube ich, gerade ein ganz gutes, eine gute Metapher für den Film gefunden, weil du Puzzlestück gesagt hast. Ich würde sagen, ja, es ist nicht, dass der Film unbedingt ambivalent sein möchte. Es ist jetzt kein surrealer Film, es ist jetzt kein Lynch oder Malick. Aber ich würde sagen, der Film ist wie ein Puzzle, und zwar wie ein 10.000-Teile-Puzzle, das aber letzten Endes doch nur ein sehr einfaches Bild ist, nur ein Bild von einem Apfel oder so. Also es ist die Botschaft an sich ist eigentlich sehr klar, und wie der Film in seiner Struktur ist auch sehr klar. Aber du musst halt wirklich puzzeln, um die Sachen zusammenzusetzen. Und dafür musst du puzzeln mögen. Macht das Sinn?
Also
der Film macht es sehr schwer. Also der Film erzählt eigentlich etwas sehr Einfaches, sehr stringent, aber auf eine sehr verpuzzelte Weise.
Ich finde eigentlich echt alles an dem Film ist irgendwie, das meiste an dem Film ist klar. Bis auf diese Sache mit der Motivation und der Beziehung zwischen den Kiplings.
Ja, genau, das ist das, was ich meine. Dass quasi von der Struktur her würde man und von der Thematik her würde man denken, das müsste ein straightforward Film sein. Das könnte auch, es müsste die Oscar-Bait-Version dieser Geschichte sein.
Für mich ist es. Für mich ist
aber,
es
ein, aber halt, die Motivation ist sehr, sehr schwer gemacht, einem als Zuschauer.
Für mich ist es wie ein 10.000-Teile-Puzzle einer NASCAR-Rennstrecke, die aber nicht wie eine NASCAR-Rennstrecke oval verläuft, sondern Abwege hat und so riesige Highway-Kurven, so wie in L.A. der Highway. Und das, wenn man dieses Bild betrachtet, teilweise die Strecke weg verläuft von einem und Kurven macht bis ins Unendliche, bis sie wiederkommt und du kannst nicht sehen, wo diese Streckenteile hinführen, aber du siehst das Ziel wieder.
Ja. Ich finde eher so ein bisschen, wir sehen halt, uns werden halt Dinge gezeigt, die eigentlich irrelevant sind.
Öffi, jetzt musst du noch eine Puzzle-Metapher raushauen, es ist deine Zeit jetzt.
Es ist wie ein Labyrinth mit toten Enden quasi.
Warum denn tote Enden?
Ja, ich würde halt sagen,
die hätte man halt auch rauskürzen
können. Der Film erwartet halt von dir, dass du die Enden verbindest, nimmt dich aber dabei sehr wenig an die Hand. Entschuldigung,
Ich verstehe deine Motivation eigentlich nicht dahinter, Henny. Warum will ich? Also irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, warum?
Ich habe Ente verstanden, so wie Schwan und fand das witzig mit dem Labyrinth und den Enten.
Tote Enten?
Nee, man muss die Enten für sich selber verbinden. Das ist halt die Sache. Der Film präsentiert dich mit vielen Enten. und ich denke auch, dass die, nicht mit vielen Enten. Der Film präsentiert dich mit diversen Aspekten und das Gesamtbild musst du dir selber zusammensetzen.
Can't be unheard.
Okay. Okay.
Ja, und das macht man oder man macht es nicht. Und,
Henrik, was nimmst du denn für dich? Welche Interpretation nimmst du denn für dich? Wie ziehst du das alles zusammen? Welche Motivation hat er jetzt genau?
Ja, lass uns dafür einmal kurz durch den zweiten Teil gehen. Dann würde ich am Ende zu meiner Interpretation kommen.
Ich denke auch, es wird langsam mal Zeit.
Wobei ich auch finde, das Theaterstück hat ein noch klareres Ende als der Film. Vielleicht, wenn ich euch das sage, vielleicht macht es dann mehr Sinn. Den zweiten Teil kann man eigentlich recht schnell zusammenfassen, weil jetzt beginnt quasi parallel das Training von John. Mhm. Lass uns diese John-Jack-Sache gerade aufklären. Das Gedicht, auf dem, was der Kipling am Ende vorliest, heißt My Boy Jack. Und der Film interpretiert es so, dass dieses reale Gedicht, was es gibt, dass sich das auf den John Kipling bezieht und benutzt deswegen Jack als Spitzname für John. Ob es tatsächlich für John Kipling geschrieben wurde, ist aber umstritten.
Aha.
Deswegen ist immer diese Verwirrung mit John und Jack, wo im Film halt auch wirklich nie in Tradition von dem, was wir gerade besprochen haben, nie wirklich aufgeklärt wird, welches jetzt sein Name ist, was jetzt der Spitzname ist.
Ah, ich dachte, es kommt, also bei Wikipedia, ich habe es nicht weiter recherchiert, stand, dass es Familientradition bei den Kiplings war, die älteren Söhne immer im Wechsel Joseph oder John zu nennen. Deswegen dachte ich, dass sein Sohn John Jack Kipling heißt.
Ja, das ist dann auch so eine Sache, die der Film halt nicht klar macht, so wie den König am Anfang auch. Das sind Sachen, die du von außen rantragen musst. Ich habe, glaube ich, das John beim ersten Hören einfach auch komplett überhört, weil ich dachte, der Film heißt ja My Boy Jack, also muss er Jack heißen. Naja. John trainiert für die Armee, hat Probleme mit seiner Brille, macht diese Brillenspezialanfertigung, die Eiko eben beschrieben hat und wird dann tatsächlich ein besserer Schütze. Ich finde noch erwähnenswert, dass die hier halt auch wieder mit der Kameraart gespielt wird, dass diese ganzen Trainingsszenen sehr verwackelt mit Shaky Cam gefilmt werden, um halt es real und gritty zu machen. Nebenbei bei den Kiplings an sich ist halt viel Alltag und Kriegsvorbereitung. Und dann bekommt Jack ein eigenes Bataillon unterstellt. Ist es ein Bataillon oder ist es eine...
Es ist so eine kleine Unterabteilung. Ich weiß nicht genau, wie man es jetzt nennt. Also es sind quasi 6 Soldaten oder so.
Ein Platoon ist es, steht bei Wikipedia. Nein, wir reden jetzt nicht über Suicide Squad. Wir haben schon über Michael Bay und Michael Bulli
gesprochen. Im Grunde ist es ein Suicide Squad.
Also es ist... Er ist wie so ein kleiner Vorarbeiter quasi. Also er ist ein bisschen höher gestellt als die anderen, muss aber dieselbe Anzahl an Liegestützen
aber quasi klein trifft es halt auch.
So kann man sich's vorstellen.
Ja. Aber er ist halt ein kommandierender Offizier.
Genau, also er gibt schon Befehle, aber er steht so ein bisschen zwischen den Bossen und den einfachen Soldaten. Wir sind alle echt ungebildet, was sowas angeht, ne?
Militärgeschichte? Wir haben alle nicht im Ersten Weltkrieg gekämpft.
Nein, ich meine so Ränge. Ich schätze mal, wenn jetzt jemand sowas... Also ich meine, guck mal, unser Freund, der ist doch bei der Polizei. Die kennen... Ach, darf ich nicht sagen. Das wird rausgepiept.
Piept den Namen raus oder dass er bei der Polizei ist?
Die wissen doch bestimmt so Sachen.
Ich piep einfach
raus. Ja, jedenfalls, wir sind echt ungebildet, was Militärränke angeht. Also entschuldigt das. Gut, er ist auf jeden Fall so ein Vorarbeiter. So
wir waren alle Zivis.
Ja, genau.
Ja. Immerhin.
Ja. Nein, aber er ist ein kommandierender Offizier und was wichtig ist, er lässt sich in der Zeit diesen Bart wachsen, den er auf der DVD-Hülle auch tatsächlich hat. Ich glaube, wenn man diesen Film tatsächlich kennt, hat man ihn irgendwo mal als DVD gesehen und sich gedacht, was ist das für ein Film, wo Daniel Radcliffe so hässlich aussieht auf dem Cover. Ja,
stimmt.
Und, oder um die Worte meiner Freundin zu zitieren, wieso sieht Daniel Radcliffe da wie Hitler aus?
Henny, darf ich an der Stelle ganz kurz das Snippet einblenden aus unserem Kurzfilm Die drei Versagezeichen, wo du sagst, ich habe eine Freundin.
Nein, auf keinen Fall.
Und was soll das heißen, nichts Besseres zu tun? Ich habe eine Freundin.
Aber Bart und DVD-Cover... Wäre es nicht total geil, wenn es so eine Harry Potter Spezialausgabe gäbe, wo Dumbledore vorne drauf wäre und dann würde an der Stelle, wo sein Bart ist, wären echte Barthaare und es wäre so ein übelst langer Bart, dass man den so fühlen könnte und so ins DVD-Regal stellen und der Bart guckt da so raus.
Okay. Eiko, ich hatte am Anfang dieser Aussage noch die Hoffnung, dass das irgendwo hingeht, wo es dich weiterbringt und dann hast du über Dumbledores Bart gesprochen.
Hallo, das ist doch mal ein mega cooler Bart, ey. Don't disrespect. Ja.
Eiko? Wir machen eine Performance-Review am Ende
dieser Folge. Also erstmal, der Schnurrbart, den Daniel Radcliffe trägt, ist kein Hitlerbärtchen, sondern ein breiterer Schnurrbart und zwar ganz ähnlich...
Sein erster Bart.
Und zwar ganz ähnlich dem Bart, den sein Vater trägt. Und das ist wieder eine dieser merkwürdigen Situationen. Daniel Radcliffe kommt nach Hause... Achso, erst kommt diese ganze Trainingsmontage. Das sollten wir vielleicht auch sagen. Also ist für die Charakterentwicklung ganz wichtig, dass er erst scheitert, vor allem wegen seiner Brille. Also er trifft nichts, er kann im Regen, sieht er nichts wegen der Brille, sie rutscht ihm runter. Und dann bastelt er sich da so eine Vorrichtung und kann also damit copen, also er kann damit umgehen mit der Situation und es gelingt ihm halt einer der besten Soldaten da zu sein, er ist unglaublich gut im Liegestützen machen und schießen, so wie ich mir auch so Militär vorstelle und wie man gut ist als Soldat, ja. Und also er ist ein Vorzeigesoldat auf dem Schießplatz und kommt nach Hause und hat halt diesen Bart. Und seine Familie findet das doof, vor allem seine Schwester und seine Mutter und sie lachen ein bisschen darüber. Sein Vater ist aber richtig stolz darauf und er sagt, I approve. Oder so. Und sagt aber, dass er vielleicht ein bisschen eingenommen ist, weil er was sagt er? Vorgenommen? Was ist das Wort, was man da benutzt in Deutsch?
Voreingenommen.
Ja, weil er ja selber seinen Bart hat. Und das ist wieder eine Szene, die für mich dann war, er möchte so sein wie sein Vater.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auch die visuelle Absicht dahinter. Ja. Wobei ich noch jetzt ergänzen würde, dass er halt immer noch, auch mit diesem Bart, halt noch wie ein Kind aussieht. Ja. Er ist auch 17 Jahre in der Filmrealität. Und den Teil finde ich zum Beispiel, also dass er halt immer, auch wenn er im Krieg ist und auch in diesen Szenen, wo er quasi seine Skills da entwickelt, er wiegt immer noch ein bisschen verloren und so, als ist er in etwas, wo er halt zu jung einfach für ist. Er wirkt wie ein Kind, das Soldat spielt, trotz allem noch. Und das finde ich an der Stelle, also ich hoffe, da könnt ihr mir zustimmen, den Teil des Schauspiels finde ich und den Teil des Castings auch, finde ich an der Stelle wirklich richtig genial.
Ja, das stimmt schon, ja.
Ja, da mag ich ihn auch gerne. Ich finde auch auf dem Schlachtfeld, da spielt er, Also ab da hat mich der Film ein bisschen mehr mitgerissen. Ich habe auch sehr mitgelitten, als er, also ich habe sehr mit ihm mitgefühlt, als er gestorben ist.
Ich zum Beispiel nicht.
Auf jeden Fall. Ja.
Ich nicht.
Ich kann auch mal sagen, lass uns vielleicht das gerade abschließen, weil wir wieder jetzt über einen 90-Minuten Film reden und die Folge wird schon wieder länger. Dann nach 70 Minuten in diesem Weltkriegsfilm kommt tatsächlich erst die erste Kriegsszene. Dann ist John mit seinem Platoon bei seinem ersten Einsatz und sie sollen einen deutschen Graben einnehmen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sie sollen halt über das Niemandsland stürmen. Es ist noch Beginn des Ersten Weltkriegs, 1914 oder 15. Was ist es da? Ich glaube, es ist sogar noch...
Ich weiß es nicht.
Es ist entweder Ende 14 oder Anfang 15. Auf Wikipedia steht es gerade auch nicht. Aber es ist halt der Anfang des Krieges, wo alle noch hochmotiviert sind und denken, der Krieg ist... Ich glaube, sie sagen so, er ist bis Weihnachten vorbei. Also müsste es eigentlich 14 sein.
Es ist aber schon richtig abgefuckt. Also mit diesen Schützengräben, alles ist kaputt, Bäume brennen, Niemandsland und solche Sachen.
Ja gut, aber das war ja relativ schnell. Ne? Also das geht ja schnell kaputt. Ja, und dann, was quasi der letzte Teil des Films ist, es ist immer halt im gecrosscutte zwischen einer Szene während der Vorbereitung auf diesen Angriff und dann eine Familienszene bei den Kiplings. Und die Spannung ist halt, ja, es läuft halt unweigerlich darauf hinaus, dass er stirbt. Du erwartest es als Zuschauer und es kann eigentlich gar nicht anders sein. Dieser Angriff.
Einfach nur.
Genau, es sind halt immer sehr, sehr alltägliche Szenen, wo Kipling Senior seiner Frau im Bett fragt, ob er ihr eine Geschichte erzählen soll oder wo sie halt irgendwas auf dem Anwesen machen. Und dann halt die Szenen, die Clara voranmarschieren, sind die Kriegsszenen, wo halt alles auf diesen Angriff hinausläuft. Und dann beginnt dieser Angriff und dann kommt dieser harte Cut zu dem Radfahrer mit dem
Telegramm. Den ich übrigens gesehen habe. Ich wollte es gerade noch mal sagen, weil es eine Diskussion war. Okay.
Ja. Und für mich war das tatsächlich der beste Moment und der beste Shot des Films. Deswegen bin ich ja eben noch mal so drauf eingegangen, weil ich halt diese Art, einen Tod darzustellen, dass du den Tod erstmal nicht siehst, sondern quälend langsam quasi siehst, oh, jetzt kommt die Nachricht und du weißt schon, es kann entweder heißen, er ist verloren oder er ist tot. Und du das dann nur erstmal nur aus der Sicht der Hinterbliebenen siehst. Ja, und dann die letzten 15, 20 Minuten sind dann halt die Kipling-Eltern, die halt versuchen rauszufinden, was ist mit ihrem Sohn passiert. Weil in dem Telegramm wurde nur gesagt, er ist verschollen. Man weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Und ja, also diesen letzten Teil des Films, für mich hat das halt alles total funktioniert, weil auch das Fundament bei mir da gelegt war, dass ich halt in diesen Weltkriegsszenen total drinne war. Und dann in dem, was danach kommt, dass die Kiplings halt sich Soldaten aller gefallenen Soldaten schicken lassen und die dann mehrfach durchgehen, sich jeden toten Soldaten angucken, das fand ich richtig effektiv.
Ja, das stimmt.
Weil allein die Vorstellung, das zu machen ist. 4000
Bilder haben sie dann gekriegt oder so? Oder
wie viele waren das? Ja, genau.
Das waren unglaublich viele.
Tausende, ja. Ja. Dann ist in der Zeit halt dieser richtig fiese Teil, den ich finde, wo sie halt die Zigaretten vom Anfang, dieses Versteck, was er, als er noch lebendig war, da in der Bücherei hatte, in dem Bücherregal hatte, und sie das wieder finden. Und es ist nochmal so eine Verbindung zu ihm. Es ist das Letzte, was sie von ihm quasi erleben. Wenn sie das genommen haben, dann ist diese Verbindung für immer weg. Das fand ich auch einfach eine sehr clevere Idee, grausam Trauer darzustellen.
Ja, das war schon echt gut. Fand ich auch gut.
Ja.
Man hat auch und wieder gesehen, was die für einen Einfluss haben. Ne? Sie haben so eine Sonderbehandlung gekriegt, was ihren toten Sohn angeht.
Ja. Ja. Ja, und dann läuft es halt am Ende darauf hinaus, dass sie einen Soldat treffen, der gesehen hat, wie John erschossen wurde. Und dann kommt ein Flashback dahin, wo sie halt ein Geschütz versuchen zu stürmen. John verliert seine Brille, kann nichts sehen und wird erschossen.
Ja.
Und dann sind die letzten Momente halt die Realisation dieser Tatsache. Die Mutter konfrontiert Kipling noch einmal groß. Und das war für mich halt dieser große Moment, wo halt der Film seine Botschaft noch mal zusammenfasst, wo sie halt, ich habe das Zitat tatsächlich, weil das tatsächlich auch auf IMDb ist. Da sagt Kipling Senior, "By all accounts, he was very brave. So few of us have the opportunity to play our part properly. But he did. He achieved what he set out to achieve." Die Mutter, in der Szene hatte ich auch den Eindruck, er redet sich das selber ein. Er redet sich quasi selber gerade schön, was seinem Sohn passiert ist. Die Mutter hat, die ich jetzt hier auch als Stimme von David Haig, des Autors, sehe, "He must have been in such awful pain." Und dann redet sich Kipling weiter ein. "If you talk to wounded soldiers, they would tell you the pain only sets in later. So he was lucky. It was done with quickly." Und dann sagt die Mutter nochmal ganz klar, "Don't tell me he was lucky. He wasn't lucky. Or brave. Or happy. He was 18 years and one day old. He died in the rain. He couldn't see a thing. He was alone. You can't persuade me that there's any glory in that."
Mhm.
Ja. Das würde ich auch sagen, ist die Botschaft. Also der, wie sinnlos dieser Junge gestorben ist und dass es die Schuld des Vaters ist für seinen Fanatismus, für seinen blinden Gehorsam an den britischen Imperialismus. Und ja, dafür ist ein Kind gestorben und nicht nur eins. Und das ist halt die Botschaft, die ich aber auch fairerweise, wo ich sagen muss, die ich halt einfach von der Thematik her bei Kipling, wenn es ein Film über Kipling und Erster Weltkrieg ist und Imperialismus, das ist auch die Botschaft, die ich von Anfang an erwartet habe. Also habe ich darauf natürlich auch verstärkt geachtet.
Hätte ich da auch gerne, ja, okay. Ich finde, beim Vater sieht man eigentlich bei ihm noch ein, also sieht er das selber auch ein? Sieht man bei ihm noch eine Szene, wo er auch selber damit hadert? Weil daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Das ist halt genau das, wo ich jetzt drauf hinaus wollte. Das Stück endet, wie der Film halt auch damit, dass er dem König dieses Gedicht vorliest. Im Stück wird aber tatsächlich noch ein letzter Zeitsprung gemacht, dass tatsächlich das zu Beginn des Zweiten Weltkriegs passiert. Wo Kipling das sagt. Und dann Kipling quasi realisiert, oh, dieser Krieg hat nicht mal dafür gesorgt, dass alle Weltkriege beendet
das
wurden.
Das passiert in dem Film?
Im Stück. Nicht im
Ach
Film.
Ach so, ja, das würde, also, weil das irgendwie...
Das würde wahrscheinlich helfen, ne?
Ich hatte das Problem damit, nämlich, dass ich zum einen das eine ziemlich gute Geschichte eigentlich finde, zu sagen, der fanatische Vater schickt selbst seinen Sohn in den Krieg, der stirbt und er wacht auf und sieht ein, dass es Blödsinn ist. Dafür fehlt mir aber am Ende ein Moment der Einsicht durch Kipling. Den finde ich nicht im Film. Darüber können wir ja vielleicht erst einmal reden.
Ja, also die Einsicht ist halt wirklich nicht ganz klar.
Dafür,
also,
dass das Finale ist, das müsste viel deutlicher sein.
Wahrscheinlich war die Intention, dass dieses Vortragen des Gedichtes dieser Moment sein sollte. Wobei der halt sehr ambivalent ist.
Und das ist halt richtig, das ist überhaupt nicht Show, Don't Tell, ne? Sondern das ist Tell. Und da habe ich das nicht richtig rübergekommen.
Ja, nicht wirklich, weil ich meine, es ist ja nicht wirklich, es könnte deutlich klarer sein.
Ich muss dazu sagen, dass ich Gedichte in Büchern grundsätzlich überspringe und in Filmen auch nicht zulasse. ich hasse, in unserem Freundeskreis wurde mal ein Film gemacht mit einem Gedicht. Und da kam es zu einer kleinen Kontroverse, weil ich einfach der Meinung bin, wenn jemand ein Gedicht aufsagt, höre ich einfach nicht zu. Also, sorry.
Du bist der Meinung, dass du nicht zuhörst.
Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob wir nicht mal so eine Liste machen sollten, was Epi während des Podcasts sagt, was er alles hasst. Weil wir hatten bis jetzt romantische Komödien, Zeitreisen, ambivalente Filme. Und da müssten wir gucken, welche Genres am Ende überbleiben.
Aber immerhin, früher hast du immer noch gesagt, so, wenn wir einen Film geschaut haben und du mochtest den nicht, dann meintest du ganz oft am Ende, ja, der Schauspieler war auch hässlich.
Henny hat auch schon gesagt, dass er schrecklich war früher. Ich war auch schrecklich.
Jeder ist schrecklich mit 18.
Aber es gibt dieses Zitat zum Beispiel von Kipling. Wir konnten ja leider jetzt nicht so richtig rausfinden, wo es herkommt. Bei Wikipedia wird gesagt, dass...
Es ist ein weiteres Gedicht,
tatsächlich. Okay. Also ich sag's einmal auf. Also es sind zwei Zeilen, scheinbar aus dem Gedicht. Und if any question why we died, tell them because our fathers lied. Und ich finde, ich habe auch tatsächlich immer den Schauspieler aus dem Film jetzt immer vor Augen, wenn ich mir das vorstelle, wie Kipling das so aufsagt. Der war nämlich extrem gut, muss man sagen. Und das ist halt in diesem Satz, finde ich, da steckt so viel Kraft drin, ne? Also, weil unsere Vater uns also wenn es eine Frage gibt, warum wir gestorben sind, dann sagt, weil unsere Väter uns angelogen haben. Und diese, ja. Diese Gravitas, so in diesem Zitat, hätte ich gerne in dem Film gesehen.
Ja, es wäre vielleicht auch ein besseres Gedicht gewesen, um es zu beenden, als dieses doch eher ambivalente My Boy Jack, wo es halt nur darum geht, dass der Sohn nie wieder zurückkommt. Um da vielleicht einmal die ersten zwei Zeilen, also es sind halt mehrere Fragen, die halt immer gestellt werden, wann kommt mein Junge zurück? Und dann wird immer gesagt, not this tide, nicht zu diesen Gezeiten. Have you news of my boy Jack? Not this tide. When do you think that he'll come back? Not with this blow, with this wind blowing and this tide. Has anyone else had word of him? Not this tide. Und so weiter und so weiter. Da wäre dieses mit Father's Light das klarere Gedicht zum Ende gewesen, tatsächlich.
Ja, es passt halt sehr gut zu dem Film, ne, weil also im großen Teil des Films eben sie daran arbeiten, herauszufinden, was passiert ist. Deswegen denke ich mal, klar, passt das Gedicht ganz gut, ne, mit dieser, um das abzubilden, die Eltern, die eben in dieser Ungewissheit leben. Aber ja, da ist diese Klarheit der Erzählung irgendwie wäre für mich wichtiger gewesen.
Ja, ich kann vielleicht noch einmal einen Punkt einbringen, der mir gefallen hat, und dann können wir versuchen, zum Ende zu kommen. Was ich dem Film tatsächlich positiv auslege, ist, wie er sich diesem Thema Erster Weltkrieg nähert, indem er es fast kaum zeigt.
Ja.
Was ich eine sehr interessante Herangehensweise finde, war ja die klassische, auch die Hollywood-Art, zu zeigen, dass der Erste Weltkrieg schlimm war, ist ja dieses, wir zeigen jetzt möglichst krasse Kriegsszenen, wo die Leute durch Leichen wandern müssen und wo wir die Effekte davon so schlimm zeigen, dass man das auf keinen Fall hingehen wollen würde. Und diese Herangehensweise hier, wo es halt der Fokus wirklich auf der Trauer und dem Trauma für die Familie liegt, finde ich da deutlich effektiver. Weil es gibt ja diesen alten Kritikpunkt, man kann keinen Antikriegsfilm machen, weil wenn man Krieg darstellt, ästhetisiert man es immer. Und allein dadurch, dass man es zeigt, wollen sich Leute dann doch beweisen und doch quasi zeigen, dass sie unter diesen Bedingungen doch ein Mann sein können, ein Soldat sein können. Ich denke hier im Speziellen an 1917.
Okay.
Der übrigens, finde ich, beste Call of Duty Videospielverfilmung, die ich je gesehen habe.
Ja. Eiko, willst du noch was zu der Thematik sagen?
Welcher Thematik?
Sonst würde ich nämlich die Entwicklung des Vaters.
Ja, ich weiß nicht, mir ist der einfach tierisch unsympathisch gewesen. Einfach über die gesamte Spiellänge des Films. Und ich meine, ja klar,
das soll kann aber sein, auch sein.
Dass das so sein soll.
Echt?
Aber ich glaube, ich habe da nicht so viel zuzufügen. Ich hätte mir, genauso wie Epi, ich hätte mir auch gewünscht, wenn dieses zweizeilige Gedicht das Ende dargestellt hätte, statt des My Boy Jack Gedichts. Ich vermute aber auch, dass sie dann wesentlich mehr hätten in die Charakterentwicklung investieren müssen, damit das Gedicht am Ende auch authentisch rüberkommt.
Ich fand, es war halt echt viel davon da. Und ich muss auch sagen, dass ich den Charakter, ich fand den über die Hälfte des Films mindestens sehr sympathisch. Also es gibt diese Szene, wo er vor Kindern so eine Geschichte erzählt, und ich fand, er war ein großartiger Erzähler. Also ich wollte ihm einfach die ganze Zeit zuhören, wenn er so angefangen hat. Er fängt dann so an, lasst mich etwas von euch von einem Nashorn erzählen oder sowas. Und irgendwie, wie er das so gemacht hat, das war so eine alberne Art und Weise. Er hatte dann, er war in so einer Szenerie, war barfuß, irgendwie seine Weste war offen, der hatte so einen albernen Hut auf.
Ja, das war schon ganz...
Das mochte ich so sein.
Das war schon irgendwie niedlich, aber also mir kam einfach die ganze Zeit so richtig verstrahlt vor. Ja, wir haben genau, halt, wir haben halt unsere heutige Perspektive auf die Aussichtslosigkeit der Weltkriege. Das ist natürlich klar, aber ich meine, es gibt Szenen in diesem Film, in denen ihm von hochrangigen Leuten mitgeteilt wird, so groß ist unsere Armee, irgendwie hier ein paar Tausend, so groß ist die Armee der Deutschen, ein paar Hunderttausend, und er immer noch unbedingt seinen Sohn in dieses Gefecht schicken möchte. Gefecht ist das Wort. Und da so drauf beharrt und aus irgendwelchem falschen Vaterlandsstolz, Mutterlandsstolz ihn da reinschicken will, für sich, für wen auch immer. Ja, das kam mir total verstrahlt vor. Er kam mir richtig indoktriniert vor irgendwie.
Ja, ist er ja auch. Also das würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, klar.
Dass das Publikum erinnert wird durch diese Kriegsmeldung, wie wahnsinnig dieser Krieg ist, ist denke ich, auch Absicht. Und er das in seiner Weltsicht einfach nicht realisieren kann und trotzdem seinen Sohn dahin schicken will.
Es ist das, was den Charakter ausmacht. Für mich ein total lektorischer Film. Es ist für mich irgendwie kein Spielfilm. Es ist für mich kein Film, bei dem die Handlung im Vordergrund steht, glaube ich, sondern irgendwie die Botschaft. Also ein pädagogisierender Film irgendwie so ein bisschen.
Nee, das Pädagogisieren, finde ich, ist es genau gar nicht, weil dann wäre es ja viel klarer. Dann hätten wir, glaube ich, diese ganzen Debatten nicht.
Nee, ich finde, das klar Pädagogisierende ist ja die Botschaft gegen Ende.
Ja, aber die kommt nach 90 Minuten. Und ich meine, ihr habt ja quasi gesagt, dass ihr mit den Charakterentwicklungen in der ersten Hälfte schon raus wart.
Ja, war ich auch. Aber das Ende ist ja mit das Wichtigste. Die Botschaft, mit der du die Leute zurücklässt, ist ja mit das Wichtigste. Und das ist ja klar. Die ist ja klar im Gegensatz zu der Motivation von Daniel Radcliffe. Ne? Also insofern würde ich das schon so sagen, dass das ein lektorischer Film ist irgendwie. Mit Schwächen.
Würde ich nicht mitgehen, aber okay. Mach deinen Gedanken zu Ende.
Nee, der war schon zu Ende.
Ach so, okay. Ja, jetzt ein schwieriger Absprungpunkt zum neuen Punkt zu kommen.
Ja, also ich würde gerne, ja?
David?
Ach so, Entschuldigung.
Mach du.
Ich würde halt gerne dann noch mal über den Jack reden. Und vor allem am Ende seinen Tod und seine Entwicklung eigentlich in dem Film. Das, finde ich, könnten wir noch besprechen. Ich überlege die ganze Zeit. Also Alko, du meinst so ein moralinsaurer Film quasi.
Gar nicht unbedingt. Moralinsaurer bedeutet eigentlich für mich nur, dass die Botschaft irgendwie auf eine zu indoktrinierende Weise rüberkommt. Das ist für mich nicht ganz trennscharf, das, was ich meine. Nee, ich meine einfach nur, dass es dem Film einfach vielleicht fast nur an seiner Botschaft gelegen ist. So kommt es für mich rüber. Und das finde ich nicht gut, weil daraufhin und deswegen, glaube ich, ganz viele andere Elemente vergisst, sich um diese Elemente zu kümmern. Und darum kommt für mich alles nicht so richtig zusammen.
Okay. Ich würde eher sagen, dass Sachen nicht klar sind, als dass Sachen nicht drin sind.
Ja, naja, das meine ich ja auch. Ja.
Also es ist alles irgendwie drin. Ja, okay, gut. Epi, du wolltest einen neuen Punkt anmachen.
Also ja, wir haben verschiedene Figuren. Also den älteren Kipling, und hatten ja schon jetzt über seine Charakterentwicklung geredet. Das finde ich ja immer so ganz interessant, sich zu überlegen, wo starten die Charaktere, was haben sie so für Probleme und was wollen sie und was brauchen sie? Und da ist mir das eben völlig unklar, was eben der Jack braucht und will. Und eben.
Das hatten wir schon. Das haben wir, glaube ich, schon etabliert. Ja,
aber und jetzt eben auf das Ende. Wir sehen dann also erst sehr gut, eben als Soldat auf dem Übungsplatz. Dann kommt er ins Gefecht und ist erstmal, für mich wirkt es einfach total seltsam, diesem Kind zuzusehen, wie er diese anderen Soldaten darauf vorbereitet, in den sicheren Tod zu rennen. Und was mir zum Beispiel fehlt für die Handlungslinie, dass er eigentlich nur seinem Vater also da finde ich, es gibt nämlich dann ein Problem. Wenn der nur seinem Vater nacheifert, dann fehlt für mich da eine Szene, wo der Schrecken des Krieges in seinen Augen zu sehen ist. Die gibt es nämlich nicht. Er ist nämlich ein völlig völlig kopfloser Zombie-Soldat eigentlich, der seinen Auftrag verfolgt, ein bisschen seine Soldaten da anguckt und sich fragt, wie kriege ich die dazu, da jetzt über diese Leiter in das Gefecht zu klettern. Aber ich sehe in seinem Gesicht, in Daniel Radcliffes Schauspiel nicht den Schrecken des Krieges. Und den, finde ich, hätte ich dafür gebraucht für die Storyline. Er macht es nur für seinen Vater, um da rauszukriegen. Ja. Sondern
er hat vorher die Angst des Krieges. Die wird einmal kurz vorher thematisiert, bevor er rüberfliegt, gibt es die kurze Szene zwischen ihm und seinem Vater, wo er halt das erste Mal zeigt, dass er wirklich Angst hat. Es ist aber halt alles viel in seinem Schauspiel und halt, sie sprechen halt drüber, ohne auszusprechen, dass es
ich denke halt auch, Epi, du hättest den Film halt auch auf einem größeren Bildschirm einfach gucken müssen.
Ich wusste, dass du jetzt was
irritierst. Nein, aber die Szene gibt es wirklich.
Immer sagt, also,
Entschuldigung, im Vergleich zur letzten Szene, zur letzten Folge, wo Eiko immer diesen einen hanebüchenen Satz von Epi wiederholt hat, der nichts mit dem Film zu tun hatte, argumentiere ich noch ziemlich auf Text.
Ich habe das Gefühl, also ich habe das...
Weiß ich nicht mehr, er hat ja nichts
gesagt. Ich habe das Gefühl, Henny möchte, dass wir dieses Mal einfach einen Konsens haben, weil wir uns immer so oft streiten und im echten Leben sonst immer einig sind. Und deswegen hat er jetzt die neue Methode gefunden und das ist der kleine Fernseher.
Nein, aber tatsächlich, die Szene gibt es tatsächlich, aber es ist tatsächlich nur vor dem Krieg. Also womit du redest, ist im Film, er lebt einfach nicht lange genug, um Angst vor dem Krieg zu haben.
Ja, aber guck mal,
weil er auch am Ende dieses beim Szene, ersten also die Einsatz stirbt.
Quasi auf ein Maschinengewehr zu und es knallt und sowas und er rennt einfach und man kann sein Gesicht nicht richtig erkennen und auch in der Szene, wo er abgeschossen ist, ist es nicht dieses, er versucht nicht davon weg zu krabbeln oder hat Angst oder versteckt sich oder sowas, das hätte ich alles dafür gebraucht. Und zwar, der andere Soldat, der ihn dabei beobachtet, bei dem sehe ich Angst und den Schrecken des Krieges. Bei Dan Radcliffe sehe ich nur Mut, Patriotismus und selbst als er noch angeschossen ist, will er die Aufgabe noch weiterführen.
Nee, das würde ich tatsächlich genau nicht sagen, weil da, das ist ja, seine Sterbeszene ist ja richtig erbärmlich. Also er ist da ja nur blind am Stöhnen und am Rumsuchen und hat nicht mehr diesen Moment, wo er aufsteht und doch noch auf das zufliegt und quasi es kommt noch ein Schuss und er ist nicht zu stoppen und er macht noch einen Schritt nach vorne und es kommt noch ein Schuss, aber sein Wille ist so stark, dass er sich weiter nach vorne quält. Sondern er ist da am Boden, er ist verletzt, er sieht nichts.
Erstmal rennt er da quasi durch.
Ja, aber er wird ja sehr früh erwischt und wird dann am Boden liegen erschossen.
Steht wieder auf und wird dann erschossen.
Als allerletzter, ja. Und er kriegt einen Schuss ins Bein, ins rechte Bein, dann fällt er hin. Ich gucke die Szene gerade noch
mal. Ja, ich auch. Genau.
Dann steht er wieder auf. Will weiter rennen und dann kriegt er einen Schuss.
Und ich habe auch, ich habe auch auf diesen Moment gewartet, dass er vielleicht irgendwie die Hände hebt, sich ergibt, irgendwie checkt, okay, es bringt gerade nichts, aber der kommt einfach nicht. Also er steht nochmal wirklich auf,
der müsste kommen.
Nachdem er die Brille gefunden hat, die er ja verloren hatte.
Ja.
Und auf mich macht es ganz, ganz stark den Eindruck, er glaubt immer noch dran. So, er will jetzt einfach die fertig machen.
Ja.
Er weiß doch gar nicht, wo er ist.
Ja,
in dem
aber er
Moment.
Will immer noch
also,
weitermachen.
Er ist ja völlig.
Doch,
nein.
Er sitzt sie auf und.
Also, das habe ich überhaupt nicht aus der Szene gezogen. Da haben wir, glaube ich, doch wieder eine ganz andere Leseart.
Also, das ist für mich, also filmografisch wirklich uneindeutig und ich würde auch sagen schlecht, weil sich dann jemand nicht die Gedanken darüber gemacht hat, was wollen wir hier eigentlich zeigen. Und dadurch wirkt Dan Radcliffe da total hölzern. Also, diese Figur wirkt total hölzern und charakterlos.
Warte mal, ich gucke mir jetzt auch
noch
mal an.
Es fehlen zum Beispiel Shots, wo, also er rennt halt mit seiner Mannschaft, rennt er da durch das Maschinengewehrfeuer und einer nach dem nächsten wird hinter ihm weggeschossen. Er rennt halt einfach weiter und wir haben Nahaufnahmen von Soldaten, die getroffen werden und fallen.
Das ist nicht glorreich.
Und da zum Beispiel.
Er steht auf, warte.
Und da zum Beispiel. Ja, du kannst
das. Er sieht überhaupt nicht, wo er ist.
Ja. Und da fehlt zum Beispiel ein Shot, wie er zurückguckt, zum Beispiel oder so. Und mit Grauen darauf sieht, wie seine Soldaten. Es könnte so ein Blick von ihm und dann Gegenshot, wie er sieht, wie seine Soldaten alle am Boden liegen. Sowas fehlt irgendwie. Es ist überhaupt. Also ich sehe in dem Charakter keinen Prozess.
Haben wir das gleiche YouTube-Video gerade offen? Weil ich habe jetzt gerade die Szene auch. Also, man sieht hier den verstörten anderen Soldaten. Dann er steht auch nicht wirklich auf. Er hat gerade aufgesetzt.
So. Leute, wenn ihr mitgucken wollt, Zuhörerinnen und Zuhörer, aber eine Stunde.
Er ist nicht
20.
mal im Stehen. Er ist auf den Knien und wird erschossen und fällt um. Es ist nicht dieses heroische Aufstehen. Das habe ich nicht gesagt.
Das habe ich gesagt.
Aber dass er aufsteht aber und dass er weitergehen will. Und das ist.
Ja, pass auf, gleich kommt.
Ja, natürlich, er ist gerade angeschossen und ist im Krieg, aber es ist nicht dieses, dass er sein
Ziel
noch
vor Augen
hat.
Naja, aber Henny, wenn du im Krieg bist und du liegst auf dem...
Er sieht sich kurz.
Wenn du im Krieg bist und du liegst auf dem Boden und du willst nicht erschossen werden, dann stehst du nicht auf, sondern du bleibst liegen und hebst irgendwie die Hände oder so.
Ja.
Aber er entscheidet sich halt dafür, sich wieder aufzurichten.
Aber er guckt sich die ganze Zeit verwirrt um und wird sofort abgeschossen.
Ja, plus man sieht seine Augen nicht. Das ist auch eine schlechte Wahl, würde ich sagen, mit der Brille. Es fehlt einfach so, es sieht die ganze Zeit aus, als hätte er eine Sonnenbrille auf.
Was? Jetzt frage ich mich wirklich, ob wir gerade den gleichen Film gucken.
1 Stunde, 20 und 54 Sekunden.
Ja, ich weiß, ich bin gerade bei 55. Es sieht in keinster Weise wie eine Sonnenbrille
aus. Es ist wirklich, du kannst kaum sein Auge sehen.
Aber ich gehe da...
Nein, das stimmt tatsächlich, aber es sieht nicht aus wie eine Sonnenbrille.
Ich meine, es hat denselben
Effekt, dieses Weiße.
Meine ich damit.
Ich gehe da aber voll mit, dass ich finde, sie hätten das viel eindeutiger machen können. Also so ist es halt echt nur Raum zur Interpretation.
Das ist die eine Szene im Film, wo ich finde, die absolut eindeutig ist.
Bitte? Was ist denn da? Was meinst du denn mit eindeutig? Also was wird uns da erzählt? Welche Geschichte sehen wir darin?
Er verreckt absolut erbärmlich, weiß nicht, wo er ist und ist verstört und verängstigt und ist ein Kind, was da nicht hingehört.
Wo siehst du denn die Verängstigung?
In seinem Gesicht?
Wann? Ich sehe das nicht. Sag mal den Frame.
Leute.
Ich kann das nicht sehen.
Alle, die du gerade gesehen hast. Ich weiß jetzt nicht, ob wir gerade menschliche Emotionen einfach unterschiedlich wahrnehmen.
Ich finde, das ist in dem Schauspiel nicht drin. Das ist auch nicht so gefilmt, als wäre das so. Ich finde, er verreckt dreckig, aber es ist eher wie eine Dokumentation gefilmt. Wir sind viel zu weit weg von dem Charakter, um wirklich mitfühlen zu können. Wir sehen zu wenig von seinem Gesicht. Wir sehen nicht mehr, wo er hinguckt.
Es ist ein Close-up seines Gesichts.
Das ist kein Close-up.
Wo er stirbt tatsächlich. Also es ist eine Halbtotale, die zum Close-up wird, sobald er zu Boden geht.
Also ich habe das Gefühl, der Film konnte sich nicht richtig entscheiden, welche Geschichte er erzählt, was damit zusammenhängt, dass er sich nicht entscheiden kann, wer der Hauptcharakter ist und wessen Geschichte er erzählen möchte. Was ich ganz gut nachvollziehen kann. Aber und da ist eben diese Unklarheit. Und
Genau. Also das, wo wir quasi die ganze Zeit drüber reden, dass halt das Unklare, dass das Problem ist. Also ich denke, dass halt alles, was der Film macht, intentional tatsächlich ist. Nur dass er halt genau diese Sachen halt nicht machen möchte. Dass er nicht diese einfache, klare Version sein möchte, sondern ist die Theaterversion. Er ist die, wir sprechen Sachen nicht aus, wir beschreiben sie nur mit unseren Gefühlen, wir machen die Message nur, wir reißen sie an, wir stellen Komplexität dar, und nehmen dafür im Kauf, dass das Verständnis.
Aber würdest du Theater kannst du auch zu der Liste hinzufügen?
Henny, würdest du sagen, das ist so ein zentraler Aspekt von Theater, dass die Sachen irgendwie unklar sind und ambivalent und
von dieser Art Stück würde ich sagen, nicht von Theater generell, aber von dieser Art gehobenen Theaters, ja.
Aha.
Puh. Das wäre mega spannend, da auch drüber zu reden, aber ich glaube, wir müssen zum Ende kommen aufgrund der Zeit.
Es kann nicht wieder sein, dass wir so lange über einen 90-Minuten-Film reden.
Was wollen wir denn sagen? Sollen wir nochmal über so positive?
Ja, lass uns doch nochmal über das Schauspiel reden vielleicht.
Ich glaube, wir müssen einmal noch kurz über das Schauspiel reden, dann sollten wir zum Ende kommen. Ihr habt jetzt ja schon dargelegt, dass Daniel Radcliffe für euch nicht funktioniert. Ja.
Also ich finde, als junger Mensch, der ferngesteuert ist, finde ich ihn am Anfang seiner Soldatenkarriere sehr gut, auch in den, ich finde diese Momente, wo er der Instructor ist, das hat so ein bisschen was von Harry Potter nachher, wo er die Dumbledores Armee anführt, da hat er mir sehr gut gefallen. Da hatte ich auch das Gefühl, irgendwie, da hat man mehr von seinem Gesicht gesehen, mehr von seinem Schauspiel irgendwie, das fand ich überzeugend. Am Ende, wie er da war, fand ich es irgendwie nicht gut, ich fand ihn in den Szenen zu Hause nicht gut, da fand ich ihn sehr hölzern, sehr unnachvollziehbar.
Tja, also für mich,
ich fand ihn in December Boys besser übrigens.
Ich auch. Ich auch. Ich bin auch in December Boys besser. Mhm. Ich finde, irgendwie habe ich das Gefühl, er spielt alle 30 Minuten einen anderen Charakter. Also es ist für mich eine sehr inkonsistente Sache irgendwie. Ob es an seiner Performance liegt, ob es an der Regie liegt, ich weiß es nicht so genau. Aber es ist für mich irgendwie sehr inkonsistent. Und da gibt es halt manche Phasen, wo ich ihn richtig gut finde und manche Phasen, wo ich einfach so ihn sehe und nichts dabei empfinde irgendwie und das auch nicht so gut finde. Es gibt aber eine Szene, die ich glaube ich doch noch hervorheben möchte, und zwar befindet er sich mit seinem Platoon schon auf dem Kriegsfeld in diesem Schützengraben, und er hat Geburtstag und steht gerade so ein bisschen abseits seiner Truppe, und er wird halt überrascht mit einem, ich meine mit einem Kuchen oder so, und sein ganzer Platoon singt ihm halt ein Geburtstagslied, und da fand ich ihn mega gut. Also er hat irgendwie so was Verrücktes an den Tag gelegt. Ich habe ihm da irgendwie in dem Moment alles zugetraut, dass er irgendwie der krasseste Kriegsheld aller Zeiten wird oder was auch immer. Er hatte sowas Verrücktes an sich und ist auf eine gewisse Art und Weise mit seinen Jungs im Platoon da umgegangen, die irgendwie sowas Actionstar-mäßiges hatte. Und da, das fand ich, irgendwie die Szene, die ist mir richtig, richtig krass in Erinnerung geblieben, die fand ich sehr mitreißend, da hat er krass gespielt. Leider für mich halt in kaum einer Verbindung zu dem, was vorher passiert ist. Aber da war er mal so richtig Daniel Radcliffe.
Ich fand tatsächlich, ich war ja bei December Boys sehr, das war ja die erste Performance von ihm, die ich wirklich schlecht fand. Und die Extras-Folge hat mich wieder so ein bisschen davon abgebracht, weil er ist in beiden so unsicher und awkward. Und dann habe ich auch so ein bisschen, quasi euer Argument war ja, vielleicht spielt er absichtlich so schlecht. Nein, vielleicht spielt er das absichtlich so awkward. Und das habe ich dann für möglich gehalten, beziehungsweise ich habe auch gedacht, vielleicht traut er sich auch in Rollen außerhalb von Harry Potter einfach noch nicht genug. Vielleicht fühlt er sich da einfach nicht wohl drin genug. Weswegen ich jetzt im Nachhinein bei December Boys so ein bisschen so 50-50 bin. So, vielleicht war es absichtlich und hat einfach nicht funktioniert. Oder vielleicht ist es tatsächlich das, dass er sich in diesen beiden Sachen einfach noch nicht wohlfühlt außerhalb von Potter. Und das fand ich tatsächlich bei diesem Film tatsächlich, dass er es hier abgelegt hat. Hier fand ich ihn überhaupt nicht mehr hölzern. Hier fand ich ihn hier war ich sehr beeindruckt von der Bandbreite an Emotionen, die er darstellt. Und für mich hat es halt als Charakter funktioniert. Für mich ist das alles zusammengelaufen, was es für euch nicht ist. Und fand das hier tatsächlich, auch wenn ihr euch jetzt wahrscheinlich wieder aufregen werdet, bis jetzt seine beste Performance, die wir gesehen haben. Weil es eine Art von Performance ist, die wir so von ihm bis jetzt noch nicht kennen. Dieses ruhige, viel unter der Oberfläche, viel, viel emotionaler Subtext in seiner Performance. Von daher, also ich, für mich, auch wenn diese Folge jetzt wahrscheinlich ein bisschen frustrierend für Leute zu hören ist, weil wir uns immer im Kreis sind und uns streiten,
ist ja alles
für mich
dabei.
Das hier die.
Jeder findet sich hier wieder.
Für mich wäre das hier der Film, den ich tatsächlich am meisten empfehlen würde von den Nicht-Harry Potter-Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben. Bei euch wahrscheinlich eher nicht so.
Tja, da würde ich gerne meine Meinung zu wissen. Also falls jemand hier zuhört, Mama, wie findest du das? Wenn wir so unterschiedliche Meinungen haben. Ich denke, manchmal ist das doch ganz schön eigentlich.
Ich glaube, wir haben tatsächlich Folgen im Podcast, wo wir drei uns einig sind. Wir haben Folgen, da sind Henny und ich uns einig, aber Epi nicht. Es gibt Folgen, da sind Henny und Epi sich einig, aber ich bin anderer Meinung. Ich glaube, wir haben echt alles mal dabei und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Aber es ist eine gute Frage.
Ich finde es hier tatsächlich spannend, dass wir, selbst wenn wir denselben Ausschnitt anschauen, das anders interpretieren. Also das ist schon auch schon ein bisschen spannend.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben das aber früher auch immer gehabt, zu dritt, wenn wir Filme gedreht haben. Dass wir konnten stundenlang im Vorhinein darüber reden, wie wir uns eine Szene vorstellen, wie wir sie drehen wollen. Und dann sind wir am Tag am Set und wollen drehen und stellen fest, oh, wir haben uns das ganz unterschiedlich vorgestellt. Das ist schon sehr, sehr interessant.
Aber so richtig unterschiedlich.
Ja. Was ich aber besonders, was ich noch betonen wollte, was ich sehr gut finde an seiner Performance, ist einfach die Bereitschaft, sich da komplett reinzuschmeißen in diese Rolle und alles dafür zu geben. Ich finde, das merkt man hier vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Films sehr. Das finde ich bei ihm immer super.
Es ist auch wir sind jetzt ja quasi am Ende von seinem kleinen von seinem Versuch quasi sich außerhalb von Harry Potter das erstmal zu etablieren mit Ekkus, was wir leider nicht gesehen haben, und December Boys und My Boy Jack. Und ich finde, hier sieht man auch quasi, was du sagst, dass er sich interessante Projekte raussucht, auch wenn sie etwas abwegig sind. Auch wenn es ein australischer Indie-Film, ein TV-Film oder ein seltsames Pferdestück sind. Er sucht das, was ihn interessiert, sich an Rollen aus.
Das stimmt, ja.
Und es, wenn wir jetzt mal auf die Kritiken gucken, was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, zum Großteil funktioniert es. Also für My Boy Jack und Ekkus hat er ja sehr positive Kritiken. Das Einzige, was ihm wirklich negative Kritiken in dieser Zeit gebracht hat, ist tatsächlich December Boys, wo halt viel, sagen wir mal so, bei 50% der Kritiken der Vorwurf halt im Raum steht, ähnlich wie wir halt gesplittet waren letztes Mal, dass er nicht schauspielern kann. Das kommt tatsächlich nur davor. Für Ekkus und My Boy Jack wird sein Schauspiel sehr gelobt. Interessanterweise. Wobei man natürlich hier dazu sagen muss, My Boy Jack sind nicht so viele Rezensionen wie bei December Boys. Ja. Okay, ich glaube, es ist klar, ob wir den Film empfehlen würden oder nicht.
Ich würde den empfehlen. Ich tatsächlich auch. Ich glaube, es lohnt sich, den anzuschauen. Also als Daniel Radcliffe, also ich meine, klar.
Ja, für uns Daniel Radcliffe-Fans.
Ja, auf jeden Fall. Für den Casual-Zuschauer, vielleicht Zuhörer, der jetzt das erste Mal eine Folge von uns gehört hat, gibt es vielleicht bessere Filme zum Anschauen.
Ja, das, ja. Das schon, aber okay. Ich finde das Schauspiel von dem Kipling-Darsteller, also dem Senior, extrem gut. Den fand ich sehr, sehr gut.
David Haig ist
also Hammer, war wirklich großartig. Auch der hat diese kleinen Momente, wo er eine Geschichte erzählt, so einem kleinen Jungen, und dann dabei merkt man plötzlich, er redet eigentlich über seinen eigenen Sohn und bricht dann total zusammen. Und also das ist wirklich krass gut geschauspielert. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt, die Szenerie ist extrem gut. Also ich glaube, dass sie das tatsächlich in dem Originalhaus gedreht haben von dem Kipling. Das ist nämlich ein Museum, weil das sieht sehr schön aus.
Die Außenaufnahmen sind da auf jeden Fall.
Das sieht auch alles echt gut aus. Echt, ja. Aber von daher, klar, es ist, das ist schon interessant. Hey, wenn wir den Podcast nicht gemacht hätten, hätte ich mir den Film wahrscheinlich nicht angeschaut. Sagen wir es mal so.
Das natürlich immer, ja.
Deswegen mache ich den ja gerne auch, den Podcast, weil wir eben solche Filme so gucken. Ja, gut.
Okay, gut. Dann lasst uns zum Abschluss kommen. Als nächstes tatsächlich wird wieder ein TV-Auftritt kommen. Und zwar, bevor Daniel Radcliffe Harry Potter wieder im 6. Film verkörpert, verkörpert ihn in einem TV-Special, und zwar in The Children's Palace at the Party.
The Party at the Palace.
Und was auch immer das ist, Party at the Palace, was auch immer das ist, finden wir nächstes Mal heraus. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss. Ciao, bis dann.
Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme, Radcliffe Hangers, Radcliffe Hangers.